Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 154 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid heute, am Donnerstag, diesem ungewöhnlichen Veröffentlichungstermin. Aber dieser ungewöhnliche Termin hat einen ganz handfesten Grund. Denn am 25. April, also heute, beginnen die deutschen Meisterschaften. Die laufen noch bis zum Sonntag, bis zum 28.04. Und versprechen, wenn man ins Meldeergebnis reinschaut, versprechen, ein Fest der Bestleistungen zu werden. Diese deutschen Meisterschaften stellen den vorläufigen Höhepunkt im nationalen Schwimmkalender dar und sollen aber eigentlich nur ein Ausgangspunkt sein für die weiteren internationalen Events, die da noch kommen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, die Sportlerinnen und Sportler haben die Möglichkeit, sich hier für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Es ist das letzte Wochenende, an dem das Qualifenster noch geöffnet ist. Die meisten Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Trainerinnen und Trainer haben sich auf dieses Wochenende vorbereitet. Bis hierhin war es eigentlich nur Vorgeplänkel. Dann ist gleichzeitig auch heute oder dieses Wochenende die letzte Möglichkeit, sich für die Europameisterschaften im Juni zu qualifizieren. Gleichzeitig ist es ein Qualifikationswochenende für die Junioren-Europameisterschaften, die auch in diesem Jahr im litauischen Vilnius noch stattfinden werden. Also es ist eine Meisterschaft, die auf zukünftige Meisterschaften vorbereiten soll. Und wie das Starterfeld aussieht, damit werden wir uns in dieser Folge natürlich auseinandersetzen. In der gebotenen Kürze werden damit eingehen auf die Ergebnisse der vergangenen Wochen. Wir haben ja schon ganz, ganz viel beleuchtet, was so an Storylines unterwegs ist, aber da ist noch das ein oder andere mit dazugekommen. Außerdem in dieser Woche mit dabei die Neuqualifikantin, die erstmalige Qualifikantin für die Olympischen Spiele. Ob sie wirklich teilnehmen wird, entscheidet sich in den nächsten 96 Stunden. Aber vom SC Magdeburg, Leonie Mertens, hat Platz genommen im Swimcast Poolhäuschen und ist zu Gast. Wir beantworten außerdem die Frage, ob Delphin das neue Kraul ist. Wir spielen ein bisschen Uno Reverse und fragen uns, WADA, was ist da eigentlich los bei euch? Wenn ihr noch viel mehr über den Schwimmsport, über den deutschen Schwimmsport wissen wollt, dann folgt gerne dem Swimcast auf den Social Media Kanälen. Auf Threads, auf Instagram könnt ihr ihm folgen, auch auf TikTok. Da soll in den kommenden Tagen vielleicht nochmal etwas mehr erscheinen und gefüllt werden. Und wenn ihr vor allen Dingen aus erster Hand und als Erster mit informiert sein wollt, dann ist der Swimcast Social Media Kanal Instagram eure Adresse der Wahl. Die Staffelaufstellungen, wer sich bisher schon qualifiziert hat für die Olympiastaffeln, waren bei mir veröffentlicht, noch bevor der DSV das veröffentlicht hatte. Die Lukas Mertens Olympia-Quali war auch als erstes auf meinem Kanal mitzusehen. Also das, wenn ihr ganz vorne dabei sein wollt, am Puls der Zeit, dann schaut da gerne rein. Vor allen Dingen, wenn ihr keine Zeit habt, alles am Wochenende am Bildschirm in Echtzeit zu verfolgen, dann bekommt ihr am Ende eine kurze Zusammenfassung, die Highlights eines jeden Tages, auch dort auf diesem Kanal. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle Supporter und Unterstützer, die diesen Effort, die diesen Einsatz möglich machen, die es ermöglichen, dass ich jetzt hier noch vor dem Mikrofon sitzen kann, die Arbeitsstelle etwas zeitiger verlassen habe, auf halb gepackter Tasche, bevor es dann gleich in den Zug nach Berlin geht, um euch wirklich die letzten und neuesten Informationen zu den deutschen Meisterschaften zukommen zu lassen. Und ich kann schon mal verraten, wenn ihr das hier hört, wird es schon veröffentlicht sein, aber es wird noch eine größere Nachricht, keine gute Nachricht, sondern eher eine etwas traurige Nachricht geben. Doch wie lernt man irgendwann so schön? Es gibt ja dieses wundervolle Kritik-Sandwich. Ja, man soll mit etwas Positivem anfangen, etwas Negatives in der Mitte und mit etwas Positivem enden. Und in diesem Tenor möchte ich auch gerne mit etwas Positivem anfangen. Wir nämlich mit den Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes. Die werden wir vermischen mit dem Wettkampfausblick auf die deutschen Meisterschaften. Aber bevor wir da einsteigen, möchten wir eine der Protagonistinnen des letzten Wochenendes zu Wort kommen lassen. Denn sie hat am Montag ihren halben freien Tag genutzt, um das Wochenende und ihre beiden Olympianormen über die 400 und 1500 Meter Freistil noch einmal Revue passieren zu lassen. Außerdem sprechen wir über ein schwieriges Jahr voller Turbulenzen, einem suboptimalen Wettkampf im Februar in Hannover und natürlich dem glanzvollen Wettkampf vom vergangenen Wochenende. Die Rede ist von Leonie Mertens und damit gebe ich ab ins Studio in die Interviewsituation. Sie hat sich vorgestern für Olympia qualifiziert und hat heute im Swimcast Poolhäuschen stattgefunden und damit genug der Vorrede. Ich sage herzlich willkommen, Leonie Mertens.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, ich bin überglücklich, dass du heute hier vor mir sitzt. mit Sicherheit mit einem dicken Grinsen und sehr viel positiver Emotion. Wie lange habt ihr denn nach diesem erfolgreichen Wochenende gefeiert?
Puh, tatsächlich haben wir gar nicht so wirklich gefeiert. Also, ja klar, wir haben uns alle gefreut. Und auch so im kleinen Kreis in der Familie, ja, haben wir uns alle gefreut, saßen zusammen. Aber man muss ja sagen, es ist noch kein endgültiges Ergebnis. Es steht ja noch ein Wettkampf aus, es steht ja noch Berlin aus und da ist es ja endgültig dann entschieden. Deswegen, ja, ich freue mich, es haben sich auch alle gefreut, aber eine große Feier gab es noch nicht. Es muss erst feststehen und gesagt sein, ja, es ist endgültig, dass ich zu Olympia fahre.
Die Olympischen Spiele sind ja der große Traum für die meisten Schwimmerinnen und Schwimmer, wenn sie irgendwann mal anfangen und sich damit in die Leistungssportrichtung bewegen und so viel für den Sport investieren. Wann war bei dir eigentlich so der Punkt, dass du gedacht hast, Mensch, das muss kein Traum bleiben, sondern könnte Realität werden?
Puh, also ich würde mal sagen, ab dem Punkt, wo ich in Bernd seine Trainingsgruppe gekommen bin. Ich meine, da trainieren Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, da trainiert die oberste Klasse Deutschlands. Und ich denke, ab dem Punkt, wo ich dann in seiner Trainingsgruppe war, wusste ich, okay, ich bin hier nicht ohne Grund. Ich bin hier, weil ich eine Gute bin. Und ich bin hier, weil ich ganz oben ankommen möchte und mit den anderen zusammen bei Olympia starten will.
Setzt das auch unter Druck, gerade wenn man so neu ist in der Gruppe? Also vielleicht auch die Angst, diesen Platz wieder zu verlieren?
Also ich war jetzt nicht so sehr unter Druck gesetzt. Ich habe mich eher angespornt gefühlt. Also es war ein positiver Druck und ich habe eigentlich nie daran gedacht, dass ich den Platz wieder verlieren könnte. Weil ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben und das hat auch jeder gesehen. Und deswegen war ich immer schon froh, in der Gruppe zu sein und habe mich nie dort fehl am Platz gefühlt.
Wie lange bist du schon bei Bernd Berghahn in der Gruppe?
Ich bin jetzt bald dann 3 Jahre bei ihm. Also schon eine gute Zeit.
In den 3 Jahren ging es ja eigentlich beständig aufwärts, wenn man so deine Karriere und deine Zeiten verfolgt hat. Und jetzt kam eine Saison, gerade die Saison, die auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Dort, wo man hinarbeitet, wo man in den vergangenen Jahren viel Erfahrung sammelt, was funktioniert nicht, Höhentrainingslager, Wettkampfvorbereitung, welche Belastungsspitzen brauche ich, wie viele Erholungszeiten brauche ich. Und jetzt war zu hören und auch zu lesen, dass es gerade im Herbst, im Winter nicht so nach Plan lief, wie ihr euch das eigentlich bestmöglichst vorgestellt hattet. Nimm uns mal mit, was ist dort passiert, wie viel Trainingsausfall war da, was waren die Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hattest?
Also es hat alles so damit angefangen, dass ich schon so Anfang Herbst sehr Probleme mit einer Mandelentzündung immer wieder hatte. Also die kam immer und immer wieder. Und es hat eigentlich auch schon im Februar, März angefangen. Da war es nicht so häufig, da hatte ich das 1-2 Mal, aber da habe ich mir nichts mehr gedacht. Ja, und dann im Februar kam es immer und immer wieder und es ist nicht weggegangen. Ich habe immer wieder neue Medikamente genommen, immer wieder war ich aus dem Training raus. Dann ging es wieder, bin ich wieder eingestiegen und auf einmal kam es wieder. Und und dann war ich dann nochmal bei einem Arzt und der hat mir dann gesagt, ja, Leonie, du hast eine chronische Mandelentzündung, das heißt, es kommt immer wieder. Sie geht nie wirklich weg. Und dieser Arzt hat mir dann empfohlen, die Mandeln so schnell wie möglich zu entfernen zu lassen. Auch im Hinblick auf meinen Sport, weil es ist ja natürlich immer schlecht, wenn du rein, raus gehst. Und ich habe ihm natürlich auch von meinem Ziel erzählt, ja, ich möchte bei Olympia starten im Sommer und auch vorher bei der Weltmeisterschaft. Und er so, okay, ja, aber dann müssen die Mandeln raus, weil sonst hast du nichts davon. Es kann zu jedem großen Wettkampf kommen. Naja, und dann habe ich da mit Bernd drüber geredet. Wir waren beide erstmal sehr baff. Was es jetzt heißt, okay, ich muss operiert werden. Das ist ja schon ein bisschen was, wenn man operiert werden muss. Und dann haben wir uns aber dazu entschieden, die OP zu machen. Direkt zeitnah. Ich habe auch Gott sei Dank 2 Wochen später einen OP-Termin bekommen. Das ging dann alles sehr schnell. Ja, und dann,
Wann war das so ungefähr? In welchem Monat, Zeitraum?
das war im Dezember, das war Anfang Dezember direkt. Genau. Dass ich dann über die komplette Adventszeit draußen war und dann nach Weihnachten konnte ich dann wieder so langsam anfangen zu trainieren. Ich wollte auch wieder, weil es sich alles gut angefühlt hat. Es ist alles problemlos verheilt. Und ja, der Arzt hat sein Go gegeben und dann konnte ich wieder ins Wasser. Genau. Und dann seit dem Zeitpunkt habe ich eigentlich durchtrainiert.
Wie
Endgültig.
schwer war der Wiedereinstieg? Ich meine, du kamst ja von einem ganz schönen High. Also nochmal zurückgehen, Sommer 23 war ja noch die U23 EM, wo du mit herausragenden Zeiten auch geglänzt hast, wo klar war, okay, da könnte richtig was gehen, gerade auch mit Hinblick auf die WM in Doha, wo du das erste Mal in der offenen Klasse internationale Erfahrung sammeln wolltest. Also da war ja wirklich schon ein richtiger Push da. Und wie schwer war das dann wieder nach so langer Pause anzufangen?
Es war schon sehr schwer und es war auch ein emotionales Auf und Ab. Am Anfang hat es sich eigentlich wirklich ganz gut angefühlt, so die ersten Wochen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich komme nicht mehr richtig auf mein Ausgangsniveau. Dann war das Trainingslager in Südafrika und da wollte ich immer, wir sind immer Sets geschwommen im Training, allgemein sind wir viel geschwommen und ich wollte immer und ich habe gemerkt, es geht aber nicht. Es ging nicht, ich konnte einfach nicht schneller schwimmen, nicht mehr schwimmen. Und das war eine sehr harte Zeit, aber Bernd und auch Norbert und Katie, die haben mich immer wieder aufgebaut und haben gesagt, Leo, gib dir Zeit, du hattest eine OP. Das ist nicht ohne und wir kriegen dich schon wieder hin. Und ich darf halt nur nicht den Glauben an mich selbst verlieren. Das war so das oberste Gebot bei uns. Nicht den Glauben an mich selbst zu verlieren. Und das hat gut geklappt.
Das klingt wirklich nach einer schwierigen Zeit, vielleicht auch dann in Südafrika, wenn man nicht in der gewohnten Umgebung ist. Wer war so für dich da? Wer hat dir dabei geholfen? War das viel aus der Trainingsgruppe oder hast du auch von externen Unterstützung erhalten?
Also ich habe wirklich sehr viel Unterstützung aus meiner Trainingsgruppe, eigentlich nur aus meiner Trainingsgruppe bekommen, von meinem Bruder, von Lukas, von Isabel. Von Florian, von allen anderen, wie gesagt, von Bernd, Norbert und Katie ganz viel. Also es haben mich wirklich alle unterstützt. Und noch, natürlich auch noch ein paar Freunde von außerhalb, aber hauptsächlich war meine Trainingsgruppe in der Zeit für mich da. Ja.
Ist ja auch klar, die Bezugspersonen, die damit am meisten anfangen können und vermutlich am meisten damit relaten können, die da das nachempfinden. Jetzt ist das ja aber noch ein Stückchen hin, im Januar, Februar, wo es so schwer war. Und ich habe nochmal in die Wettkampfergebnisse bekommen. Du bist im Februar beim Piranha-Meeting in Hannover noch mitgeschwommen, über die 400 Meter Freistil 4 Minuten 15 und dann über die 200 Meter Freistil war es eine 2:03. Da hat eigentlich wenig hingedeutet, dass es jetzt schon 2 Monate später zu zwei neuen Bestzeiten reichen wird, über die 400 Kraul und dann auch über die 1500 Meter Freistil. Hat dir das Mut gemacht in Hannover? War das eigentlich so, wie du das erwartet hattest?
In Hannover, naja, nee, nicht so wirklich. Ich hatte durchaus mehr von mir erwartet, aber ich wusste, woran es liegt. Und ich wusste, wenn jetzt das Höhentrainingslager in der Sierra Nevada kommt, und ich auch gesund bleibe und die ganze Zeit durchtrainiere, dann wird es was werden. Also es war nicht jetzt wirklich niederschmetternd in Hannover. Es war zwar auch nicht schön, aber ich hab es akzeptiert und wusste, woran es liegt und was dann noch kommt.
Ja, wie du gesagt hast, du konntest ja dann auch sehr gut durchtrainieren. Parallel dazu kam auch der Verzicht auf die WM in Doha. Wie sehr schmerzt das noch? Wie sehr hat es damals geschmerzt?
Also jetzt schmerzt es gar nicht mehr, weil ich jetzt das habe, was ich will. Damals, das war die Entscheidung, die haben wir in Südafrika getroffen. Da habe ich mich mit Bernd hingesetzt und habe mit ihm darüber geredet. Und da haben wir das dann beschlossen, dass die WM für mich nicht sinnvoll wäre, weil in der Zeit, in der Woche, in den 1,5 Wochen könnte ich auch zu Hause ordentlich trainieren. Und ist ja klar, bei einem Wettkampf, da kann man nun mal nicht zweimal 7 oder 8 Kilometer am Tag machen dort. Und da wäre wieder das Risiko gewesen, dass ich mir irgendwie eine Krankheit eingefangen hätte bei meinem Glück. Und dann haben wir auch zusammen auf den Trainingsausfall geguckt, wie du das ja vorhin gesagt hattest, was da für ein Trainingsausfall doch bei meiner OP rausgekommen sein muss. Ich hatte in der Zeit 6 Wochen Trainingsausfall gehabt. Und das war schon eine ganz schöne Menge. Ja, und da haben wir dann gemeinsam gesagt, ja, es ist sinnvoll, jetzt die WM auszusetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte die WM schwimmen. Mir wäre das auch, ich habe auch damals gesagt, mir ist es ganz egal, was da für Zeiten rauskommen, nur ich will endlich mal bei meiner ersten Weltmeisterschaft starten. Aber Bernd war derjenige, der gesagt hat, Leo, mach es nicht. Und ich habe Bernd dann vertraut und ich bin so überglücklich, dass ich ihm vertraut habe und dass er mir das auch gesagt hat. Und ja, ich bin einfach glücklich, wie wir das jetzt gemacht haben, dass es jetzt dann so gekommen ist.
Man sieht es an deinen strahlenden Augen und dem dicken Grinsen, das du im Gesicht hast. Lass uns zu schöneren Ereignissen kommen, nämlich zum vergangenen Wochenende. Hast du selber damit gerechnet, dass es nun im ersten Versuch, im ersten Anlauf direkt klappen wird mit der Normunterbietung?
Also, ich hatte schon so ein kleines Gefühl gehabt, weil die Ergebnisse im Training, ich bin Zeiten im Training geschwommen, die bin ich wirklich noch nie geschwommen. Und auch die Trainer haben gesagt, du bist in der Topform, es könnte was werden. Ich hatte schon so ein kleines Gefühl, aber dass es so eindeutig gerade auch über die 1500 wird, dass es ein 16-2 wird, das habe ich mir wirklich nicht ausmalen können. Über die 400 war es ja etwas knapper mit der Norm, aber es war trotzdem ja drunter und nah meiner Bestzeit dran. Aber ich hatte schon so ein leichtes Gefühl, aber ich wollte lieber vorher nicht zu viel sagen. Ich wollte nicht sagen, ja, ich schwimme die Norm dieses Wochenende. Ich habe das so in meinem, ich habe das wirklich nur in meinem Kopf gehabt und ich habe das nicht so laut ausgesprochen. Deswegen, ja, ich bin sehr glücklich, dass es jetzt geklappt hat und ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut wird.
Was macht das jetzt mit den nächsten Starts, die am Wochenende in Berlin kommen? Ist da mehr Druck drauf, weil du die Zeit nochmal bestätigen möchtest, weil du zeigen willst, das ist keine Eintagsfliege? Oder macht das Ganze etwas leichter, weil, ey, ich habe meinen Teil schon getan und den habe ich sehr gut getan, jetzt sind die anderen am Zug?
Ich würde sagen, beides. Also, ich mache mir jetzt ein bisschen weniger Druck, weil ich weiß, ich kann es. Und meine Form wird sich ja jetzt in den nächsten paar Tagen nicht wirklich ändern. Und in Berlin ist das Becken auch auf jeden Fall schneller, muss man ja sagen, als hier in Magdeburg. Aber ich mache mir auch ein bisschen Druck, klar, weil ohne Druck geht es bei mir ehrlich gesagt nicht. Ich brauche immer diesen Druck, dass ich mich noch nicht so in Sicherheit sehe. Klar, die anderen sind auch da und wir sind dann auch alle zusammen. Und es kann ja immer irgendwie was passieren. Aber es ist nicht dieser Angstdruck, den ich am ersten Tag vor den 400 hier in Magdeburg hatte. Da war ich wirklich, also da habe ich mich gefühlt, als ob ich auf die Schlachtbank gehe. Das war davor. Ich war so aufgeregt. Schon am Morgen, als ich aufgestanden bin, war ich in mich gekehrt und war so ein bisschen zittrig und mir war so ein bisschen schwummrig vor Augen. Nein, es wird auf jeden Fall ein positiver Druck werden. Ich freue mich, mit den anderen zu schwimmen. Ich freue mich, mit meinen ganzen Konkurrenten zu schwimmen und dann auch allen zu zeigen, ja, hey, ich habe mir die Plätze verdient und das sind meine Plätze und ich lasse keinen mehr vor.
Es ist ein vollgepacktes Starterfeld in Berlin. Es werden wirklich, glaube ich, großartige deutsche Meisterschaften. Wie sehr, also gibt es sowas für dich wie Heimvorteil? Also schwimmt sich das in Magdeburg vielleicht wohliger und heimeliger, weil es das eigene Bett ist, weil es die eigene Schwimmhalle ist? Oder ist es auch schön, einfach woanders zu sein, weil dadurch mehr Wettkampfgefühl aufkommt?
Also ich fühle mich hier in Magdeburg sehr wohl, auch gerade in den Becken, weil in den Becken habe ich schon so viel durchgemacht, habe ich positive und negative Sachen erlebt. Und das ist, wie du gesagt hast, das ist einfach Heim. Das ist mein Heim. Aber in Berlin gibt mir das nochmal einen ganz anderen Kick. Also da bin ich nervös, habe ich so ein richtig gutes Wettkampfgefühl. Ich freue mich in der riesengroßen Halle vor dann den ganzen Zuschauern und wirklich vor fast jedem Verein aus Deutschland zu schwimmen. Und es ist da einfach ein großartiges Feeling in der Halle. In beiden, also so, sowohl außenrum von den Zuschauern her als auch im Becken. Ich mag das Becken sehr und ich bin in dem Becken bisher auch immer sehr gut geschwommen.
Wie gehst du mit so einer Nervosität um? Du hast das jetzt schon zweimal angesprochen, dass das sowohl in Magdeburg, und da stelle ich es mir wirklich sehr schwierig vor, ihr habt, glaube ich, auch relativ zeitig angefangen mit eurem Wettkampf in Berlin um 10, da wart ihr schon fast durch mit dem ersten Abschnitt. Frühstückst du dort morgens? Kannst du überhaupt frühstücken oder bleibt das dann außen vor?
Also ich frühstücke natürlich, weil Frühstück, man sagt ja nicht ohne Grund, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Und mit dem Frühstück hat man auch immer so eine gewisse Grundbasis. Tatsächlich habe ich mich sonst immer eher schwierig gestellt mit dem Frühstück, weil ich morgens nicht so der Typ bin, der so viel isst. Aber ich meine, wenn es um Olympia geht, wenn es um Quali geht, dann zwänge ich mich überall durch und zwänge mir auch was rein. Deswegen, also Frühstück ist schon wichtig. Es ist zwar schwer zu essen, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du hast so ein Kloß im Hals und du bist so hibbelig und ja, bist so kalt, schweißig in den Händen, aber das ist wichtig. Also Frühstück muss immer drin sein.
Und die Nervosität am Beckenrand, im Vorstartbereich, bevor es dann auf den Block geht, wie kanalisierst du die? Hast du Mantras? Hörst du laut Musik? Versuchst du dich abzulenken? Guckst du nochmal zu Bernd rüber, vielleicht irgendwo Sicherheit holen? Oder?
Also ich habe tatsächlich verschiedene oder mehrere Ticks so bei mir. Ich höre immer genau drei Lieder. Exakt immer genau die gleichen drei Lieder vom Start und immer wieder. Also wenn die aufgehört haben, fängt es wieder von neu an. Das ist so meins. Und dann
gucke ich immer... Möchtest du teilen, welche Lieder das sind?
Ja, also einmal Hall of Fame. Das ist glaube ich, das bekannteste Lied. Dann Applause von Lady Gaga. Und dann noch das Lied Don't Give Up. Das verbinde ich auch mit verschiedenen Sachen, gerade das Lied, auch so mit anderen Sportlern. Das habe ich von anderen Sportlern immer gehört, das Lied. Und seitdem höre ich das auch immer. Genau, und dann noch was ist, dass ich, wie gesagt, dass ich auch zu Bernd gucke, dass ich nochmal zu meinen Leuten gucke, zu meinem Team gucke. Wenn ich sehe, dass die da alle schon stehen, so bereit sind zum Anfallen, das weckt so in mir das Feuer. Das ist ganz besonders. Und genau, dann ist auch noch so ein Ding von mir, dass ich mir immer noch mal ganz doll auf die Arme haue. Oder hier auch so vorne drauf auf die Brust. Und dann kann es immer losgehen. Wenn ich das alles gemacht habe, dann bin ich bereit.
Das klingt gut und nach einem guten Plan. Jetzt stehen die Olympischen Spiele vor der Tür. Gesetzt den Fall, dass es über eine oder über beide oder dann vielleicht sogar noch über die dritte, die 800 Freistilstrecke reichen wird. Jetzt wirst du vermutlich die Reise nach Paris zusammen mit deinem Bruder, mit Lukas, antreten. Jetzt ist es eine doppelte Euphorie, kann ich mir vorstellen, zusammen mit deinem Bruder, Trainingsgruppe, all die Emotionen, die da zusammenhängen und die ersten Olympischen Spiele. Habt ihr euch darüber schon ausgetauscht?
Nee, tatsächlich noch nicht so wirklich. Also wir wissen alle, dass es ein großes Ding dann werden wird, wenn das alles so passiert, klar. Aber dass so direkt, dass wir direkt darüber, über alles geredet haben, das haben wir noch nicht gemacht. Wie gesagt, wir wollen das erstmal alles safe haben. Dann, dass es offiziell gemacht wird, dass wir auch mitfahren und dann wird es, denke ich mal, ein gutes Gespräch werden, ein gutes Gesprächsthema sein.
Hast du schon Geschichten gehört von ihm? Er war ja in Tokio 21 dabei, etwas besondere Spiele, aber sicherlich mit der einen oder anderen Anekdote dabei.
Geschichten habe ich da eigentlich eher so von ihm nicht gehört. Ich weiß nur, dass er sehr aufgeregt war und er meinte, dass es ein unbeschreibliches Gefühl ist, wenn du das erste Mal in das olympische Dorf gehst. Das ist so, als ob du eine ganz andere Welt betrittst und dass du dann auch wenn du dann auch deinen ersten Start hast bei den Olympischen Spielen. Er meinte zu mir, das ist ein Gefühl, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Und das ist ein wunderbares Gefühl, was, wie gesagt, nie wieder weggehen wird. Und ich denke, darauf freue ich mich auch am meisten und natürlich dann noch mit ihm zusammen dahin zu fahren.
Ich habe noch eine Frage oder zwei. Ich habe noch 100 Fragen, aber möchte dich nicht unendlich lange fesseln. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn die 400 Freistil sind ja 8 Bahnen, dauern ja eine Weile und die 1500 nochmal deutlich länger. Da muss man ja schon aufpassen, wie die Renntaktik ist. Das ist nicht wie 100 Freistil oder so einmal rüberschwimmen, Splash and Dash mäßig, sondern geht es ja viel um Taktik, Kräfte einteilen, nicht über Pacen am Anfang. Ist das sehr schwierig für dich? Wie lange übst du das? Wie lange hast du daran trainiert? Vielleicht auch, wie hast du das trainiert, damit dir genau dieser Fehler nicht passiert in diesem wichtigen Rennen?
Boah, also da habe ich wirklich Jahre, muss man einfach sagen, dran gearbeitet, weil ich bin immer so eine, die am Anfang so euphorisch dabei ist, dann so gar nicht mit dem Wissen so wirklich die ersten 100 Meter meistens immer viel zu schnell angeht. Und dann breche ich in der Mitte immer ein. Und dann natürlich die letzten 100 Meter, die gehen immer von selbst, was heißt von selbst, aber die gehen immer irgendwie, weil es die letzten 100 Meter sind. Aber wir haben wirklich sehr, sehr lange daran gearbeitet, auch jetzt im letzten Trainingslager verstärkt, dass man das Rennen wie negativ gestaltet. Also die zweite Hälfte immer schneller schwimmt als die erste. Und ich musste mich oder wir mussten mich dann auch immer sehr zügeln. Und ich habe es halt immer und immer wieder auch im Wettkampf gemacht. Und habe ich immer wieder gemerkt, ich bin schon wieder eingebrochen. Das war nicht gut. Und wir haben das wirklich tausendmal geübt, dass wir diese Renneinteilung perfekt beherrschen. Und man muss auch sagen, dass ich es teilweise heute noch nicht so ganz beherrsche, zwar schon besser, weil ich natürlich auch mit Isabelle oder auch mit anderen zusammenschwimme. Und ich sehe, wenn die anderen so weit hinter mir schon am Anfang sind, weiß ich, okay, es war jetzt zu schnell. Deswegen, also nee, wir haben das schon wirklich sehr, sehr lange geübt. Gerade auch im Training verstärkt und immer wieder im Wettkampf.
Danke. Leonie, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und drücke ganz fest die Daumen, dass du genauso den unvergesslichen Moment deines ersten Olympiastartes erleben wirst, wie das andere schon vor dir hatten. Von daher sage ich alles Gute und viel Erfolg in Berlin und dann auch in den kommenden Monaten und herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Und willkommen zurück jetzt hier im Podcast-Studio in der Schwimmkathedrale. Herzlichen Dank, Leonie, für deine Erzählung, für deine offenen Worte und für das Mitnehmen in deine Gefühlswelt, in deine Wettkampfroutinen und alles, was sich da so rund um den Beckenrand und bei dir abspielt. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Qualifikation und wir werden sehen, was es in den kommenden Tagen noch mit sich bringt, beziehungsweise wofür diese Zeiten reichen werden. Ja, und wenn wir auf das vergangene Wochenende blicken, dann muss man vielleicht zugespitzt auch ein bisschen sagen, die beiden wesentlichen Wettkämpfe waren ja in Magdeburg, wenn man es zumindest mit der offenen Klasse und den Olympischen Spielen hält, in Magdeburg und in Berlin bei den Berlin Swim Open. Und sowohl Magdeburg als auch Berlin, beide Elitegruppen waren nicht top vorbereitet auf den Wettbewerb, sondern auch ihre Vorbereitung war auf die deutschen Meisterschaften ausgerichtet. Oder ich möchte an der Stelle Florian Wellbrock zitieren, der wohl am Dienstag beim Blick auf den Trainingsplan noch so sagte: Da stehen 6 Kilometer auf dem Plan, kopfschüttelnd, das ist nicht gut. Sicherlich auch einer der Gründe, weshalb er dann am Wochenende auf die 800 Meter Freistil verzichtet hat, weil da noch nicht das letzte oder weil der Körper nicht regeneriert war und nicht voll erholt war und dann lässt man den Start einfach lieber aus. Da war er ja in guter Gesellschaft. Auch Nele Schulze hat das 200 Meter Lagenfinale ausgelassen. Angie Köhler hat das 200 Delfinfinale ausgelassen. Also da gab es einige, die auf den Zweitstart verzichtet haben. Nicht auf den Zweitstart verzichtet haben unter anderem Zubey Beltalew, Anna-Maria Börstler und Hugo Engelin, die sich allesamt über 4 neue deutsche Jahrgangsrekorde freuen durften. Zubey Beltalew über die 100 Meter Brust schwamm sowohl im Vorlauf als auch dann im Finale nochmal ein bisschen schneller unter der alten Bestmarke von Emilian Holland. In 1:01:36 steht jetzt hier die neue Bestzeit. Anna-Maria Börsler schwamm 50 Meter Rücken für die 18-Jährigen. Eine neue Bestzeit 28:30. Damit führt sie auch aktuell die deutsche Bestenliste an. Und Hugo Engelin hat sich in der 200-Brust-Bestenliste verewigt. Mal wieder steht sein Name dort drin. Für die 16-Jährigen steht jetzt die Bestmarke über die vier Bahnen Brustschwimmen bei 2 Minuten 16,68. Herzlichen Glückwunsch nach Magdeburg und nach Cannstatt, nach Stuttgart runter. Und all diese Zeiten, außer die 50 Meter Rücken, die sind nicht ausgeschrieben und dafür ist Anna auch ein bisschen, Anna wäre noch drin tatsächlich, sind das JDM-Normen auch gewesen. Und da waren ganz schön viele dabei am vergangenen Wochenende, so viele, dass ich da tatsächlich ein wenig den Überblick verloren habe. Sowohl in Berlin als auch in Heidelberg beim dortigen Qualifikationswettkampf gab es einige Sportlerinnen und Sportler, die unter den Normvorgaben des DSV geblieben sind. Und das ist vor allen Dingen deshalb hervorzuheben, weil viele AOF-Aktive, die letztes Jahr also noch der älteste Jahrgang beim European Youth Olympic Festival waren und jetzt JDM-Jahrgänge sind, auch schon die Zeiten unterbieten konnten. Und das ist vor allen Dingen deshalb beachtenswert, weil das die jüngsten Jahrgänge sind und für die ersten drei Jahrgänge, also bei den Frauen zum Beispiel der Jahrgang 2007 bis 2009, bei den Männern ist es der Jahrgang 2006 bis 2008, müssen alle die gleiche Qualifikationszeit schwimmen. Dort als jüngster Jahrgang direkt jetzt schon sich zu qualifizieren, das nötigt einem doch Respekt ab. Unter anderem waren da Linda Roth und Hannah Schneider, die, glaube ich, letztes Jahr noch AOF geschwommen sind in der Halle, wo es reingeregnet hat. Dann gab es noch Leo Leverkus, Moritz Erkmann, die beide über die 1500 Meter Freistil unter anderem drunter geblieben sind, Laura-Sophie Kohlmann über die 400 Meter Lagen und Helena Jurak müsste die 200 Meter Rückennorm geknackt haben. Das ist wirklich aller Ehren wert und das war schon ganz schön gut. Und einmal Norm gab es auch für den einzigen Saarländer, der hier in Berlin am Start war, nämlich für Michael Rahe, der ein ganz besonderes Wochenende gefeiert hat. Insgesamt 4 Bestzeiten hier geschwommen, über die 100 Meter Freistil 49,97, über die 50 Freistil 22,95 und über die 100 Meter Delfin 54,14 reichen jetzt schon, um sich für den Wettkampf in Vilnius zu empfehlen und sich zumindest mal auf die Nominierungsliste zu setzen. Aus schulischen Gründen wird er dann dieses Wochenende leider nicht in Berlin dabei sein. Das ist ein bisschen schade hier gegen die absolute Top-Elite. Aber wer will schon zweimal von Saarbrücken nach Berlin und wieder zurückfahren? Vor allen Dingen, wenn es dann heißt, am Sonntagnacht erst um 3.30 Uhr wieder dort unten an der französischen Grenze irgendwo aufzuschlagen. Also ein sehr, sehr strapaziöses Wochenende, das aber doch sich gelohnt hat an dieser Stelle. Einige andere haben es etwas besser gemacht. Die sind nämlich direkt in Berlin oder in der Umgebung geblieben. So wird man unter anderem von Leo Leverkus mit Informationen versorgt, der da in Potsdam sich im Strömungskanal verlustiert hat. Die ganze Stuttgarter Trainingsgruppe, Marian Plöger, Zubey Biltaev und Co. ist gleich in Berlin geblieben und hat dort jetzt noch 3 Tage Stopover gemacht, bis die deutschen Meisterschaften beginnen. Und da waren sicherlich noch ein paar andere dabei, die ihre Zelte gar nicht erst abgebrochen haben, sondern eine etwas größere Reisetasche mit in die deutsche Hauptstadt genommen haben. Und das führt uns jetzt auch unweigerlich zur Vorausschau auf die deutschen Meisterschaften. Und wie heißt es so schön, wenn es ernst wird, jetzt geht's um die Wurst, jetzt liegt das Geld auf dem Tisch. Also spätestens jetzt musst du zugreifen, wenn du deine Chance auf internationale Repräsentanz haben möchtest. Und auf einigen Strecken wird es nochmal richtig, richtig spannend. Ob es überhaupt einige schaffen, sich dort zu qualifizieren oder wer von den möglichen Kandidatinnen und Kandidaten sich für die Europameisterschaften oder Olympischen Spiele qualifizieren wird. Über die vergangenen Wochenenden ist mit Sicherheit schon die ein oder andere Entscheidung gefallen. Da werden wir, wie gesagt, in einem Mischmasch aus Vorausschau und Rückblick zu sprechen kommen. Das Meldeergebnis, was uns dann hier vorliegt und was da veröffentlicht wurde, gibt nämlich nur ein halbes Bild ab. Die Ergebnisse aus Magdeburg, aus Berlin sind dort nicht eingearbeitet, konnten sie auch gar nicht, war viel zu nah dran, Meldeschluss war schon lange her, sorgen aber dafür, wenn man da die aktuellen Zeiten einsetzt, dass sich tatsächlich einige Verschiebungen in der Favoritenliste oder in den Medaillenkandidatinnen und Kandidaten ergeben. Und meine große Hoffnung ist, wer in Berlin bei dem Berlin Swim Open am Livestream gehangen hat, dem wird vielleicht ein bisschen vor lauter Schreck das Käsebrot aus der Hand gefallen sein. Denn ich hoffe ein bisschen drauf, dass sich die Sportlerinnen und Sportler als bessere Vorbilder zeigen, als das am vergangenen Wochenende der Fall gewesen ist. Denn da gab es nicht wenige JDM-Teilnehmer, die ohne Schuhe und ohne kurze Hose ohne vernünftige Wärmekleidung auf die Startbrücke gelaufen sind. Und das waren überraschenderweise nicht diejenigen, die dann vorne mit dabei waren. Also da gibt es noch, das fällt mir schwer, da positive Worte irgendwie zu finden. Meinen Augen ist das ein absolutes No-Go, gerade wenn man dann mit anderen Größen und international erfahrenen Athleten einläuft, die einen Wärmemantel anhaben und da mit bestem Beispiel auch vorangehen. Ich hoffe jedenfalls, dass die Halle kochen wird, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen wird und dass die Sportlerinnen und Sportler hier auf eine Welle der Euphorie und Unterstützung durchs Becken getragen werden. Denn sportlich, das können wir schon mal festhalten, sportlich wird es jeden Grund dazu geben, richtig Lärm am Beckenrand zu machen. Damit steigen wir ein in den ersten Tag, in den Donnerstag, den 25. April. Hier stehen auf dem Plan die 100 Meter Rücken, 400 Meter Lagen, 100 Meter Delfin und 400 Meter Freistil. Also 8 Entscheidungen, bei denen es direkt richtig, richtig spannend wird. Über die 100 Meter Rücken der Frauen hat nämlich Laura Riedemann am vergangenen Wochenende in Magdeburg schon mal gezeigt, dass sie richtig Bock hat auf ihre zweiten Olympischen Spiele. In 1:00:99 im Mittelwert aus Vorlauf und Endlauf schlug sie dort nach den zwei Bahnen Rückenschwimmen an. Und das ist schon so schnell, dass ich fast sagen möchte, traue ich den anderen Konkurrentinnen um diesen Staffelplatz in der Lagenstaffel eigentlich nicht zu. Die Olympianorm ist echt eine ganze Ecke weg, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Die 59,99, glaube ich nicht, dass die hier jemand knacken wird, das wäre schon eine absolute Sensation. Aber die ein oder andere hat sich am vergangenen Wochenende hier in Lauerstellung geschoben und möchte mit Sicherheit aus der zweiten Reihe eine Attacke starten. Und zwar nicht nur im Vorlauf, sondern dann auch im Finale. Das ist ja das Schöne eigentlich an dieser Staffelqualifikation, nachdem sie vor, weiß gar nicht, wann man sich das mal überlegt hatte, vor 2 oder 3 Jahren eingeführt wurde, dass der Mittelwert gilt und nicht die absolut schnellste Zeit, denn es geht darum, zweimal schnell zu schwimmen. Das heißt, wir werden ja auch im Vorlauf schon richtig schnelle Läufe sehen und da werden mit Sicherheit Lise Seidel, Lena Riedemann, Anna-Maria Börstler und Linda Roth nochmal für Überraschungen sorgen, wenn man sich am Meldergebnis festhält. Alle 4 schwammen eine neue Bestzeit am vergangenen Wochenende und zwar von 1:01:30 über 1:01:50, 1:01:60 und 1:02:01. Das ist nicht so wahnsinnig weit weg von einer 1:01 oder von einer 1:00:90, die Laura Riedemann geschwommen ist. Da ist durchaus ein Upset-Potenzial da. Aber hochwahrscheinlich werden es die zweiten Olympischen Spiele für Laura Riedemann und da kann man dann auch zu Recht mal gratulieren. Auf der Männerseite sieht das Ganze wie folgt aus. Dort schwamm Ole Braunschweig nämlich in Berlin die Normzeit 53:48. Es war sein erster Start in diesem Qualifikationszeitraum. Es war im Vorlauf über die 100 Meter Rücken und direkt unter der Norm geblieben. Damit ist er jetzt genauso schnell wie auch im April des Vorjahres, wo ihn dann im Anschluss eine Krankheit ausgebremst hatte. Lange her, dieses Mal wird alles anders. Er sprach dann danach, als ich ihn gefragt hatte, wie ist eigentlich deine Gefühlswelt gerade? Bist du zufällig ziemlich erleichtert, dass es jetzt schon direkt geklappt hat? Sprach er tatsächlich auch von dieser Erleichterung, weil es im ersten Anlauf geklappt hat. Hat dann allerdings auch gesagt, kann doch sein, da ist Konkurrenz noch da, ein Marek Ulrich, ein Cornelius Jahn. Sind die vielleicht noch schneller als du? Hat er gesagt, sieht er irgendwie nicht so richtig, weil er schwimmt ja auch noch. Und das ist zum einen ein gesundes Selbstvertrauen und zum anderen auch Ausdruck dessen, dass es hier bei den Swim Open noch nicht bei 100% gewesen ist. Dieses Selbstvertrauen hat er sich auch hart erarbeitet, unter anderem mit einem eingestellten deutschen Rekord über die 50 Meter Brust. Also da ist eine richtige Spritzigkeit und Explosivität da. Kommen wir nochmal zurück. Staffelqualifikation für die Männer. Die schnellste Mittelwert aus Vorlauf und Endlauf darf den Lagenstaffelplatz haben. Ich glaube, sowohl in der männlichen Lagenstaffel als auch in der Mixed-Lagenstaffel. Und weder Ole noch Marek waren letzte Woche in der Lage, sich zum Finale im Vergleich zum Vorlauf nochmal zu wiederholen. Bei Ole war es eine 53,5 und eine 53,9. Bei Marek eine 53,88 und eine 54,20. Also etwas näher beisammen. Mit der schnelleren Zeit nur 14 Hundertstel über der Norm. Zeigte sich dann im Anschluss auch kämpferisch und sagte, hat noch nicht sein sollen, aber nächste Woche, da machen wir es dann wirklich dingfest. Und dann gibt es noch einen dritten in der Runde, Cornelius Jahn. Da finde ich die Zeiten aus Eindhoven nicht wirklich aussagekräftig. 53,74 war das da gewesen und war letztes Jahr nämlich mit dieser Zeit schon sehr, sehr nah dran an der Qualifikation. Und der vierte im Bunde, Lukas Mertens, verzichtet darauf, weil der Fokus dann am Ende doch woanders liegt. Zu guter Letzt im Nachwuchs Vincent Passek, 55,18 am Wochenende geschwommen und damit seine Bestzeit bzw. seine Meldezeit, die hier im Meldergebnis stand, einfach mal torpediert. Da geht also einiges. 400 Meter lagen der Frauen. Hier gibt's vor allen Dingen eine Sportlerin, auf die man vielleicht nochmal ein Auge werfen sollte, und das ist die aktuell viertschnellst gemeldete, nämlich Laura Sophie Kohlmann, Jahrgang 2009, erst 15 Jahre alt, geht mit einer neuen Bestzeit von 4:50.01 vom vergangenen Wochenende als Vierte ins Rennen. Aber auch die aktuell vor ihr Platzierten sind zweimal Bestzeit geschwommen, nämlich in Heidelberg für Noelle Benkler für 47,7 und für Sophie Lenze in 4:47 war sie ebenfalls genauso schnell. Also es könnte ein durchaus sehr, sehr knappes Rennen werden. Dazu gesellen sich noch Kim Herkle und Saskia Blasius mit 4:48er Zeiten, die sich beide dann aber schon ein bisschen strecken müssen, um hier die Heidelberger Lagendominanz von Noelle und Sophie zu durchbrechen. Und wir alle wissen, wenn Noelle gewinnt, dann könnte das hoch emotional werden. 400 Meter Lagen, immer ein spannendes Rennen, alle vier Lagen. Wie verschiebt sich das Leistungsgefälle, wie verschieben sich die Positionen im Lauf über die einzelnen Lagen? Und da wird es vor allen Dingen über die Bruststrecke mit Kim und Saskia als Brustspezialisten, denke ich mal, ganz interessant werden. 400 Meter Lagen der Männer, da machen wir einmal kurz die Champagnerflasche auf und freuen uns, dass Cedric Büssing, der Olympia-Qualifikant aus Eindhoven, hier am Start sein wird und fiebern vielleicht einfach mit, wie fit er jetzt ist, ob er den deutschen Rekord angreifen kann. Er war ja in Eindhoven bei Unterbietung der Quali-Norm nur 25 Hundertstel über dem Jakob-Heidmann-Rekord geblieben. Das ist im Prinzip die Storyline, die hier die 400 Meter Lagen trägt. Dahinter gibt es noch Finn Hammer und zusammen mit Laura Kohlmann macht das dann schon fast eine Heidelberg-ähnliche Lagendominanz. Kommen wir zu den 100 Meter Delfin. Dort ist Angelina Köhler das erste Mal im Wasser direkt am Eröffnungstag die Weltmeisterin. 56,11 in Doha geschwommen. Schauen wir mal, was hier geht, wie fit sie aussieht. Ich denke mal, die 100 Delfin werden nicht ihre alleroberste Priorität sein und trotzdem sollte, wenn ihr in der Halle seid, man sie vielleicht mit Standing Ovations begrüßen. Eine deutsche Schwimmweltmeisterin hatten wir ja schon ziemlich lange nicht mehr direkt vor Augen im Wasser. Dann gibt es gleichfalls über die 100 Meter Delfin den ersten Auftritt von Alina Bajewitsch, die sich in den letzten Monaten über die Delfinstrecken extrem rar gemacht hat. Und diese 100 Delfin, glaube ich, werden schon einen Einblick geben, was von ihr über die ihr deutlich eher liegenden 200 Meter Delfin zu erwarten sein wird. Dass Alina jetzt hier von einer 1:00 auf einmal eine 57,9 schwimmt, also über 2 Sekunden schneller, halte ich für hochgradig unwahrscheinlich, um sich damit für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Für eine EM-Nominierung müsste sie eine 59,40 schwimmen. Das könnte ich mir hingegen schon wieder deutlich eher vorstellen. Nonetheless, es ist Zeit, hier ein bisschen vielleicht mal das Popcorn schon mal warm zu machen und rauszuholen, vielleicht auch als Vorbereitung auf die kommenden 400 Meter Freistil, denn hinter Angie gibt es dann auch noch eine Lisa-Marie Finger, eine Linda Roth, eine Yara Ferriefstahl und eine Katrin Demler, die alle aufs Treppchen wollen und das könnte ein Finish werden, das wirklich erst auf den letzten Metern entschieden wird. Über die 100 Meter Delfin werden wir uns ein bisschen verwundert die Augen reiben und Fragezeichen bekommen, ob wir nicht vielleicht doch zufällig im 100 Meter Freistil-Wettkampf gelandet sind. Denn es sind einige Kraul-Spezialisten am Start. Unter anderem Erik Friese wird hier schwimmen, Luka-Nick Armbruster wird hier schwimmen, Ole Mats Eidam wird starten, Joscha Seicho und Peter Vajasi. Damit haben wir schon die halbe 4x100 Freistil-Staffel am Start, wenn nicht mit Erik Friese sogar drei Viertel der 4x100 Meter Freistil-Staffel dabei. Am Ende des Tages geht es für alle Genannten darum, Erik einzufangen. Es ist hier ein Staffelplatz on the line, der ist zu vergeben über die 100 Meter Delfin und Erik Friese ist im Moment der Führende, liegt da weit vorne, aber im direkten Duell kann man sich da vielleicht einfach mal ranziehen und zeigen, was man kann. Der Delfin-Spezi Tobias Schulrath ist auch mit dabei, im Moment als zweitschnellster gemeldet, gewann JTM-Silber über die 50 Meter Delfin, trainiert ja seit einem Jahr in den USA. Und dann gibt es noch auf dem 9. Platz aktuell in der Meldeliste einen Ramon Klenz, der mit einer 53,88 aus dem Januar gemeldet ist, der so ein bisschen als Dark Horse hier möglicherweise unterwegs ist. Der Sieger dieses Finales, da lege ich mich jetzt mal fest, der Sieger dieses Finales wird den Staffelplatz kriegen und irgendetwas um 51,8 Sekunden schwimmen müssen, wenn nicht sogar etwas schneller, denn die 51,8 ist das, was Erik bereits geschwommen ist. Und dann sind wir gar nicht mehr weit weg von der Olympianorm, denn die steht bei 51,67. Also das ist durchaus ein Rennen, in dem noch einiges möglich sein könnte, nicht nur an Staffeltickets, sondern sogar an Einzel-Olympia-Start-Tickets. Eine Person vermissen wir, einen Namen vermissen wir in der Meldeliste, das ist Marius Kusch. Es hatte sich bereits angedeutet, da scheint tatsächlich die Schwimmkarriere still und heimlich im weitesten Sinne geendet zu sein. Und dann kommen wir zum krönenden Abschluss des ersten Wettkampftages. Und wer das Popcorn über die 100 Delfin noch nicht aufgegessen hat, der hat jetzt die Möglichkeit, richtig reinzulangen, sich zurückzulehnen und einfach zu genießen. Denn es folgen die 400 Meter Freistil der Frauen. Nicht nur, weil Isabel Belgosa im Wasser ist und am vergangenen Wochenende mit 4:03 schon an ihrem deutschen Rekord gekratzt hat, eine Top-5-Zeit für dieses Jahr geschwommen ist und sich danach mit den Worten zitieren lässt, das war schon mal ganz gut so aus dem vollen Training und da kann man nur zustimmen. Es fehlen 6 Zehntel bis zum deutschen Rekord, den sie ja aktuell hält und der ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen jetzt hier in Berlin. Das könnte eine richtige Show werden. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Startplatz zu vergeben, den sich aktuell Leonie Mertens gesichert hat. 4:07:69 in Magdeburg, damit hat sie vorgelegt. Und diese Zeit ist eine, die Leonie Kullmann aus von der SG Neukölln auch schwimmen kann. Und dann gibt es noch eine Maja Werner, bei der man gar nicht so richtig weiß, wie aktuell der Leistungsstand ist, die sich aber auch ganz fest vorgenommen hat, bei Olympia in Paris zu starten. Dann haben wir einen Dreikampf um einen zweiten Einzelplatz für die Pariser Spiele. Ich möchte an der Stelle nochmal Leonie Mertens zitieren, die der Nachgespräch nach dem Interview so schön sagte, ey, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen macht einfach schon mehr Spaß, als wenn der Abstand ist. Und jetzt wird's spannend, ist nämlich auch für die Zuschauer spannender. Und da kann ich Ihnen nur recht geben. Für uns draußen am Beckenrand wird es beste Unterhaltung. Es sind 8 Bahnen, zurücklehnen und einfach genießen. Die junge Alina Bajewitsch hat jetzt hier schon ihren zweiten Start des Tages. Gucken wir mal, was da die Taktik dahinter ist und ob sie den wirklich wahrnimmt. Es folgen ohne Pause direkt die 400 Meter Freistil der Männer. Also spätestens jetzt wird klar, für den ersten Tag die XXL-Tüte, Chips und Popcorn, das muss her, sonst wird bestes Entertainment. Lukas Mertens, Sven Schwarz, Florian Wellbrock, Oliver Klemet. Die Creme de la Creme, der 400 Meter Freistil-Schwimmer, ist hier im Wasser. Außerdem steigt ein Henning Mühlleitner mit auf den Startblock, der mit 3:48 in Berlin so schnell war wie seit der EM 2022 nicht mehr. Außerdem gibt es von Oliver Klemet eine richtige Ansage nach Berlin und da kann man sicher sein, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer sich gegenseitig Nachrichten geschickt haben mit der Anzeigetafel und mit ihren Leistungen, die sie gemacht haben. Und die 3:42:81 von Olli wird bei allen mal irgendwo aufgeschellt sein. Das ist eine richtige Hausnummer. 3:42:81 ist richtig, richtig schnell. Im Sog von Lukas Mertens, der mit 3:41:9 noch ein bisschen schneller war, hat Olli damit nämlich schon ziemlich deutlich die Olympianorm unterboten, um sage und schreibe fast 4 Sekunden. Und da muss sich Sven Schwarz oder Florian Wellbrock schon richtig strecken, richtig, richtig lang machen, um da ranzukommen. Die Zeit steht, 3:42:81 ist die imaginäre Linie, die es zu überspringen gilt, um nach Paris für die 400 Meter Freistil nominiert zu werden. Ich komme hier noch schnell zu Lukas Mertens, zu der 3:41:9. Das war nicht ganz Weltjahresbestzeit, wie ich irrtümlicherweise verkündet hatte, denn die gleichzeitigen Australier, die ihre Meisterschaften gefeiert haben, dort war Sam Short noch 0,5 Sekunde schneller. Das würde ich mal einfach als Rundungsfehler abtun und sagen, ey, das ist eine Top-Top-Top-Leistung in diesem Jahr. Es ist vor allen Dingen seine schnellste Zeit seit dem April 2022 in Stockholm. Die Saison damals endete mit Weltmeisterschaft Silber und es war damals eine Zeit, die 3:41, die Welt so ein bisschen in Brand gesetzt hat. Und dieses Jahr ging die dann schon fast unter dem Radar unter und da merkt man, wie schnell diese 400 Meter Freistil geworden sind oder was für einem Leistungsniveau wir hier inzwischen schwimmen. Wir legen uns ins Bettchen, schlafen aus und freuen uns auf die Finals am Freitag. Die halten für uns bereit die 100 Meter Brust, die 800 Freistil Männer, die 1500 Freistil Frauen und die 100 Meter Freistil bei den Männern und bei den Frauen. Und für die 100 Meter Brust gibt es direkt eine traurige Nachricht vorweg, denn Lukas Mazerat muss krankheitsbedingt auf diese deutschen Meisterschaften verzichten. Hat wohl auch ein sehr, sehr schwieriges Frühjahr hinter sich mit ganz vielen Erkrankungen und Trainingsausfall und nicht richtig fit und hat für diese deutschen Meisterschaften kein Go von seinem Arzt bekommen. Der Fokus geht ganz klar Richtung Paris, Richtung Olympia-Finale für ihn. Nicht 9. Platz im Halbfinale, sondern Richtung Olympia-Finale. Und dafür gilt es jetzt, die Kräfte zu schonen und sich zu sammeln. Er hat die Norm bereits in Doha geschwommen. Wir gehen davon aus, da wird kein anderer nochmal unter der Normzeit schwimmen. Das hieße, dass irgendjemand eine 59, 49 unterbieten sollte und da ist eigentlich keiner zu sehen. Das heißt auch, dass die Bühne ganz allein Melvin Imodou gehörte, der richtig fit unterwegs ist und vielleicht auch einen Angriff startet auf den deutschen Rekord, der von Lukas ja gehalten wird. Spannend wird es zu sein, wie dann am Ende die Staffelentscheidung ausfällt, da das wäre jetzt hier das Duell gewesen, wer von den beiden sich für die Staffel qualifiziert, da Lukas jetzt eigentlich gar keine Chance hat und wir aber auch sicher sein können, dass das Brustschwimmen sowohl in der männlichen Lagenstaffel als auch in der Mixed-Staffel von einem Mann geschwommen wird, könnte ich mir vorstellen, dass man da 50-50 macht, einen Startplatz kriegt Lukas und einen kriegt Melvin, aber das werden wir dann sehen. Hinter Melvin jedenfalls wird es dann jetzt ein enges Rennen um den Platz 2 und 3, um den Vizemeister und den dritten Platz. Ich finde, alle anderen, die sich dort fürs Finale empfehlen könnten oder ins Finale schwimmen werden, haben am Ende eine Chance auf diese Medaille. Bei den Frauen ist es in der Summe ein Vierkampf, nämlich Julia Tietze gegen Bente Fischer, gegen Lena Ludwig, gegen Hanna Schneider. Und da sind zwei neue Namen dabei, nämlich Lena Ludwig und Hanna Schneider. Die hat man vielleicht noch nicht so oft gehört, mit ihren 17 bzw. 16 Jahren klopfen sie jetzt gerade an die deutsche Brustschwimmspitze. Und alle vier genannten schwimmen so im 1.09er Bereich. Und vor allen Dingen der Aufstieg von Lena hatte sich im letzten Jahr schon angekündigt mit dem deutschen Rekord über die 200 Meter Brust. Aber auch Hanna hat jetzt hier nach ihrem Trainingsortwechsel nach Heidelberg richtig Fahrt aufgenommen zum Höhepunkt und konnte mit JDM-Normen in Heidelberg beim Qualifikationswettkampf überzeugen. Bente Fischer schien letztes Wochenende noch nicht so richtig fit gewesen zu sein. Das heißt, die Tür ist eigentlich offen für den Meistertitel für Julia Tietze. Wir werden sehen, was da das Wochenende bringen wird. Es folgen die 800 Meter Freistil der Männer und da gibt's eine kleine UNO-Reverse-Karte von Sven Schwarz. Denn der hat sein Ticket seit der WM in Doha sicher für Olympia und sollte damit auch recht behalten in meinen Augen, dass er vorher gesagt hat, ey, hier Vierter werden in Doha ist der leichteste Weg nach Paris und dem kann man, glaube ich, nach den Erkenntnissen des letzten Wochenendes nur zustimmen, denn gegen Oliver Clement und Florian Wellbrock in dieser Verfassung möchtest du nicht antreten. Zwar war bis dato noch keiner schneller als Sven in Doha, also unter 7 Minuten 44 geschwommen, aber was Florian Wellbrock kann, wissen wir gar nicht. Denn der hat auf die 800 Meter in Magdeburg verzichtet zum Kräftesparen und Olli Clement ist in Magdeburg eine 7,46 geschwommen. Aber allerdings, die waren am Samstag. Für die Männer waren die 800 Freistil am Samstag, für die Frauen waren sie erst am Sonntag. Naja, jedenfalls werden sich Flo und Olli hier beide ein Duell um den zweiten Platz liefern, wenn sie beide starten sollten. Wer da das bessere Ende schlussendlich haben wird, I don't know, keine Ahnung. 50-50 könnt ihr auch eine Münze werfen, ich weiß es nicht. Sicher ist nur, dass Sven sich das Ganze von draußen angucken wird, so wie du und ich, und sich auf die 1500 Meter Freistil am, weiß gerade gar nicht, Samstag oder Sonntag freuen wird. Es folgen die 1500 Freistil der Frauen, da schwamm Leonie Mertens eine 16.02 mit deutlich unter der Norm, 7 Sekunden unterboten. Isabel Gose war in Magdeburg nicht am Start, ist hier schon durch seit der WM. Auf den Plätzen dahinter wird es dann spannend, vor allen Dingen, weil der jugendliche Nachwuchs immer mehr nach vorne rückt und es wird spannend sein zu beobachten, wie eng sie oder wie ob sie den Abstand in die absolute Spitze, sprich zu Leonie und Isabel, verkürzen können. Namentlich seien hier Marian Plöger, Julia Ackermann, Lara Celine Rieder, Fabienne Wenske, Julia Barth genannt und Janette Spivox, warum auch immer hier Lara in meinen Notizen steht. Und die zweite Tag, der Freitag, endet mit einem Feuerwerk, nämlich mit den 100 Meter Freistil der Männer und der Frauen. Die 100 Meter Freistil heißt Auftritt Joscha Salcho. Am vergangenen Wochenende hat er mal richtig gezeigt, was das Training in Australien gemacht hat. Nicht nur, dass er deutschen Rekord geschwommen ist, die Bestmarke von Rafael Miroslav unterboten hat, in 47,85 schlug er an, sondern vor allen Dingen die Art und Weise, wie er diesen deutschen Rekord schwamm, ist beeindruckend gewesen. 23,1 auf der ersten Bahn ist nämlich gar nicht so irre schnell. Das lässt zumindest nicht die Vermutung nahe, dass man hier unter 58, 48 Sekunden anschlagen wird. Spannend wird es aber erst, wenn wir auf die Nachbarbahn gucken, wo ein Timo Sorgius schwamm. Und die waren beide, Timo und Joscha, auf der ersten Bahn echt noch gleich auf. Und dann kommt Joscha schon aus der Wende raus und macht mit den ersten Zügen mal deutlich, dass hier kein Halten mehr gibt. 24,7 hinten drauf ist ein irrer Backend-Speed und da kann Timo einfach partout nicht mehr mithalten. So viel Wasser, wie Joscha da wegschiebt mit einer Gewalt, mit einem Druck, dass er dort wegdrückt. Völlig zu Recht die 100 Meter Freistil, sowohl den deutschen Rekord als auch die Olympianorm. Und ich freue mich drauf, das jetzt hier am Freitag nochmal live und in Farbe sehen zu können. Generell muss man sagen, die Top 8 sind unfassbar eng. Und zwar so eng, dass man sich schon überlegen muss, ey, wer bleibt denn da eigentlich draußen und hat am Ende dann schon nach dem Vorlauf keine Chance mehr auf einen Platz in der 4x100 Meter Freistil-Staffel. Mit 49,09 steht dort aktuell Lukas Mertens und als wäre es nicht Ziel genug, sich für die Staffel, sich für den Finallauf zu qualifizieren, ist es auch so, dass man sich im Vorlauf schon richtig anstrengen muss, um diese 49,09 zu unterbieten und ins Finale zu rücken. Ich lese mal vor, wer hier alles dabei ist. Es ist ein Joscha Salchow, ein Peter Vajasi, Ole Mats Eidam, ein Timo Sorgius, ein Luca Armbruster, ein Lukas Mertens, Tobias van Aggelen, Martin Wrede, wir erinnern uns an Eindhoven, ein Erik Friese auf dem 9. Platz mit dabei, der wird von hinten noch aufholen, möchte bestimmt wieder Staffelteilnehmer sein, wie schon bei der WM in Fukuoka. Dann gibt es noch einen Moritz Schaller und irgendwo noch weiter unten ist es auch ein Marius Zobel, der vom ganzen Körperbau und Aussehen eigentlich eher Richtung 100, 200 Freistil geprimed ist als Richtung 400 Meter Lagen. Und dann haben wir 10 Kandidaten oder 11, von denen 3 aus dem A-Finale draußen bleiben werden. Und wenn du mich fragst, wüsste ich nicht, wen ich dort draußen lassen sollte. Also das wird richtig, richtig edel schon in den vormittäglichen Vorläufen. Über die 100 Meter Freistil der Frauen ist die Staffelluft zumindest ein bisschen raus. Denn es war Nina Holt von SG Mönchengladbach in Magdeburg trainierend, die hier beim Gotha und Friends Pokal in 54,20 angeschlagen hat. Und das ist eine solide Sekunde schneller, eine Sekunde schneller als Nina Sandrin-Jazzi und Nele Schulze, die bisher führenden in der deutschen Bestenliste. Und was diese 54,20 bedeutet, das sieht man nochmal deutlicher, wenn wir in die Historie gucken, in die Vergangenheit. Denn dann findet man raus, dass noch nicht wahnsinnig viele Frauen mal schneller gewesen sind als diese 54 Sekunden. Das war eine Annika Bruhn 2021 auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und 2018. Und dann muss man nochmal eine ganze Ecke weiter zurückscrollen, nämlich ins Jahr 2013 zu einer Britta Steffen, die damals schneller geschwommen war. Und dann kommen wir schon so langsam 2009 in die Zeit der Wunderanzüge rein. Also seit ungefähr 10 Jahren hatten wir eine bzw. zwei Frauen, die in einem ähnlichen Geschwindigkeitsbereich geschwommen sind. Und diese 54,20 bedeutet mehr als in Anführungsstrichen einfach nur eine sehr, sehr schnelle Zeit. Eine 54,20 zu einer 55,20 macht den Unterschied möglicherweise aus zu einer Finalqualifikation für die weibliche Lagenstaffel und einem Vorlauf-Ausscheiden für die weibliche Lagenstaffel. Das ist ein richtig, richtiger Gamechanger und ich hoffe, dass Nina diese Leistung A am Wochenende nochmal wiederholen kann und B sich Nina Jazzi, Nele Schulze, Hanna Küchler, Julia Mozinski, wie sie alle heißen, auch eine Jessica Felsner, möchte keinen vergessen, kommen wir gleich nochmal drauf, auch die werden das mitbekommen haben und jetzt wissen, okay, da sind die Äste mal ganz schön nach oben geschnellt, um die Trauben da abzupflücken. Und noch bei den Mädels, bei den Frauen hier weiß ich eigentlich nicht, wen ich dort rauslassen würde aus dem Finale. Lisa Marie Finger ist als 10. schnellste gemeldet, war WM-Teilnehmerin in Fukuoka. Eine Jette Lenz auf Platz 13 schwamm am Wochenende in 56,11 in Finalregionen vor. Dann gibt's eine Nina Holt, eine Linda Roth, Juliana Bokschka, Jessica Felsner, Julia Mozinski, Hanna Küchler, Nele Schulze, Nina Sandrin-Jazzi. Und jede einzelne von den gerade eben genannten hat A, einen Finalplatz, absolut verdient von der Leistung her und B hat auch absolute Chancen auf eine Medaille. Und das macht dieses Rennen zum Abschluss des zweiten Wettkampftages zu einem absoluten Must-Watch. Tag Nummer 3, der Samstag, sieht vor, 200 Meter Lagen, Frauen und Männer, 200 Meter Delfin, 50 Rücken, 50 Brust und die 200 Meter Freistil. In aller Kürze, die 200 Meter Lagen der Frauen. Gibt es vielleicht einen Noelle Benkler-Doppelsieg? Aus den 400 und den 200 Meter Lagen, die Möglichkeiten sind da. Sie war am Wochenende schon im Bestzeitbereich und das bedeutet, dass sie dann auch hier bei den deutschen Meisterschaften um eine Spitzenplatzierung mitschwimmen wird. Konkurrentinnen sind unter anderem Julia Tietze, Kim-Emily Herkle und Linda Roth. Linda Roth ist am Wochenende schon eine 2:16:93 geschwommen mit einer Brustzeit im Bereich von 41 Sekunden. Das ist aktuell der Neckbreaker hier und hält sie davon ab, irgendwo in den 2:15er oder flachen 2:15er Bereich reinzustoßen. Der Rest ist absolut überragend. Diese Schwäche haben die anderen Schwimmerinnen aktuell nicht, zumindest keine, die ich hier sehen würde, und deswegen könnte das auch ein sehr, sehr spannendes Rennen werden. Bei den Männern zieht das Ganze seinen Fokus aus dem Duell Ramon Klenz gegen Cedric Büssing, zumindest wenn man ins Meldeergebnis schaut. Marius Zobel verzichtet drauf, er legt den Fokus auf die beiden Kraulstrecken. Ob allerdings Ramon hier ins Wasser springen wird, das werden wir sehen. Wenn ich Ramon wäre oder lasse oder wer auch immer ihm was zu sagen hat, würde ich sagen, Ramon, ey, lass es sein, die 200 Lagen, wirklich. Lass es sein. Ich meine, ich bin jetzt nicht drin im Trainingsprozess. Ich kann es nicht sagen. Aber 200 Lagen müsstest du eine 1:57,9 schwimmen. Und seine Bestzeit oder seine Meldezeit hier ist bei 2:00,63. Das sind also solide 2,5 Sekunden. Zwei Wettbewerbe später stehen die 200 Meter Delfin auf dem Programm. Und dort ist in meinen Augen die Quali-Chance viel, viel größer. Es könnte also tatsächlich so sein, dass es eine Cedric Büssing One-Man-Show wird. Genauso wie über die 400 Meter Lagen. Es folgen die 200 Meter Delfin. Angelina Köhler gegen Alina Bajewicz. Nein, es ist falsch. Ich würde nicht sagen, dass es ein Duell Angie gegen Alina ist, sondern es ist ein Duell von beiden, Angelina Köhler und Alina Bajewicz, gegen die Uhr. Zielzeit für beide ist eine 2:08,43. Das ist eine richtige Hausnummer. Das sind richtig hohe Trauben, die hier hängen. Und Angie hat da schon mal die 200 Delfin Luft schnuppern dürfen am vergangenen Wochenende in Berlin bei den Swim Open. Und das sah bis 120 Meter eigentlich ziemlich geil aus. Das war richtig, richtig schnell. 1:01 im Angang, das ist super, das ist sehr gut. Ja, ist irgendwie 1:01, da ist noch alles möglich. Eine 1:12 drauf, 2:13 in der Summe, ist dann natürlich nicht mehr so gut. Ich kann nicht aus Erfahrung sagen, das habe ich auch schon mal geschafft. Da fühlen sich die ersten 100 Meter richtig geil an, richtig schön. Du fliegst übers Wasser, es rutscht, es läuft. Dann kommt die Wende, du stößt dich ab, du machst die Kicks, du machst 4 Züge und dann macht der Kopf und die Muskeln zu und du denkst, pff, jetzt noch, also das noch einmal zurück, also rüber und wieder zurück. Oh, dann kriegt man so ein bisschen Pipi in die Augen. Und das ist auch so ein bisschen das, was Angie hier gesagt hatte, danach angesprochen auf ihre Einschätzung von den 200 Delfin. Sagt sie, ey, das war eine Generalprobe und irgendwie habe ich mir die einfacher vorgestellt. Ziel war wohl unter 2:10. Und von daher dürfen wir jetzt gespannt sein, was hier im Vorlauf schon drin ist. Wir können davon ausgehen, dass sie es nicht auf den Zweitversuch ankommen lassen wird, sondern schon versuchen wird, im Vorlauf die Norm zu unterbieten. Hat daraufhin bei den Swim Open das Finale auch abgemeldet, alles tutti. Alina Bajewicz, haben wir gehört, hat am Freitag schon 2 Starts, hat dafür dann den ganzen Freitag frei und ist jetzt wieder im Wasser. Also das kann durchaus funktionieren, Freitag die 100 Delfin, 400 Kraul und jetzt hier die 200 Delfin zu schwimmen. Dann gibt es noch das Duell um den 3. Platz, Leni von Bonin, Jara Verriefstahl, Seike Schlump, alle am Wochenende bei 2:14 geschwommen. Das könnte auch ein richtig, richtig spannendes Triell, wenn 3 gegeneinander Schwimmtriell werden. Es folgen die Männer, die Herren der Schöpfung. David Thomas Berger gegen Ramon Klenz. Und das haben wir bei den Swim Open schon ein bisschen gesehen. Und David Thomas Berger sah ganz gut aus. 1:56,6 in der Summe, 30,5 an, 30,7 hinten raus. Insgesamt 9 Zehntel über der Norm. 30,5, 30,7 auf den letzten 2 Bahnen. Das ist schon relativ gleichmäßig und ist okay. Am Ende 9 Zehntel über der Norm. Bei Ramon waren das auf gar keinen Fall 100 Meter, 100%. Die 32,6 auf der letzten Bahn ist echt hart. Wenn wir da 2 Sekunden abziehen, dann schwimmt er auch bei einer 1:56,3 und dann fehlt nur noch in Anführungsstrichen eine halbe Sekunde, um hier die Norm zu unterbieten. 1:58,3 war es am Ende für ihn. Ich bleibe bei meiner Prognose von letzter Woche. Beide werden sich hier richtig auch gegen die Uhr kämpfen. Nicht gegeneinander, sondern gegen die Uhr kämpfen. Das wird allerdings schwerer, als ich das ursprünglich mal gedacht hatte. Der deutsche Rekord ist nicht völlig ausgeschlossen. In aller Kürze 50 Rücken Männer, Frauen, Ole deutschen Rekord geschwommen, in der Summe uninteressant, klar ist ein 50er ist immer spannend, hat aber für die weiteren Nominierungen oder ähnliches einfach gar keine Bedeutung. Anna Börstler wieder unterwegs, vielleicht der erste deutsche Meistertitel für sie, mit 28,30 ist sie klar vorne. Gleiches gilt für die 50 Brust bei den Frauen und bei den Männern. Hier sind Julia Tietze, Nele Ludwig bei 31,6 ungefähr die klaren Favoritinnen auf den Titel und Melvin Imodu, ja, der wird sich den Titel wohl auch nicht nehmen lassen, möchte da jetzt nicht despektierlich gegenüber seinen Konkurrenten werden, aber die 26,74, die er hier als deutscher Rekord zu stehen hat, schwimmt einfach kein anderer. Viel spannender wird es aber über die 200 Meter Freistil der Frauen. Hier geht es nämlich auch um 4 Staffelplätze insgesamt. Aktuell auf dem 4. Platz ist Maja Werner mit 2:00:39. Und sie hat letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften, am Ende trafen wir uns nochmal kurz, sag ich, ey, wie sieht's aus nächste Saison, was ist so dein Ziel, was ist dein Plan? Da hat sie mich schon ein bisschen umgeblasen und hat gesagt, ey, pff, war völlig klar, Olympia, Paris nächstes Jahr, da soll's hingehen, das ist mein Plan. Und das erinnert mich an eine Leonie Kullmann, die in ähnlich jungen Jahren auch schon mal so eine mutige Aussage getroffen hat und das hat damals dann für Leonie auch in Rio 2016 reichen sollen. Von daher, warum soll es jetzt nicht auch reichen? Alle, die dort im Finale später schwimmen werden, haben prinzipiell die Chance, eine Zeit von deutlich unter 2 Minuten zu schwimmen. Und das könnte / wird wohl reichen für einen Staffelplatz. Wer ist dort im Wasser? Isabel Gose ist wohl vorne weg, eine Nele Schulze ist wohl auch vorne weg und eine Nicole Meyer ist wohl auch vorne weg. Und dann wird es spannend, dann schwimmt eine Hanna Küchler, eine Maja Werner, eine Julia Mozinski, eine Leonie Kullmann, Chiara Klein, eine Nina Holt, die am Wochenende noch nicht so richtig fit war. Ist sie überhaupt geschwommen? Die 200 Grau weiß ich gerade nicht. Eine Linda Roth, eine Leonie Mertens taucht dann noch im Meldeergebnis auf, eine Juliana Bokschka und eine Lise Seidel, die mit 2:01:48, die letzten beiden sind dann schon eigentlich ein bisschen abgeschlagen. Leonie Mertens sagte mir noch im Gespräch, also richtig hat der Staffelplatz nicht über die 200 Meter, nimmt man natürlich gerne mit, aber ist jetzt nicht das alleroberste Ziel für sie in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz, die Konkurrenzsituation ist gegeben und das wird richtig, richtig spannend. Da lohnt sich schon nochmal einkaufen zu gehen für ein bisschen Entertainment-Nahrung. Bei den Männern gestaltet sich das Ganze eigentlich ähnlich. Silas Beeth hat gemeldet, haben wir letzte Woche noch die Frage gestellt, was mit dem eigentlich. Er lebt noch und er wird jetzt hier über die 200 Meter Freistil starten. Ein Marius Zobel versteckt sich in der besten Liste auf Platz 12, ist am Wochenende aber auch schon eine 1,48 und damit auf Platz 6 der aktuellen besten Liste geschwommen. Ich gehe fest davon aus, dass Joscha Seicho, Timo Sorgius noch etwas schneller schwimmen können als am letzten Wochenende und möglicherweise werden sie Rafael Miroslav in Indiana nochmal zum Zittern bringen. 1:45:84 war seine schnellste Zeit bei der WM in Doha und wer die unterbietet, der hat auch den Einzelstartplatz über die 200 Meter Freistil sicher. Joscha und Timo beide mit einer 1:47:5 am Wochenende unterwegs gewesen. Möchte man meinen, ordentlich Abstand, aber das Ganze am Sonntag nach einem langen Wettkampfwochenende vielleicht gar nicht so aussagekräftig. Oliver Clement hat nicht gemeldet, das fand ich überraschend. Arne Schubert eine 1:49 am Wochenende geschwommen, 4 Sekunden schneller als das, was im Meldergebnis steht. Eine beachtliche Steigerung an dieser Stelle. Ziel, ganz klar für alle, die hier im Wasser sind, wird es sein, deutlich unter 1:48 zu schwimmen, denn dann könnte es für die Staffel reichen. Und auch hier ist das Finale dicht besetzt. Lukas Mertens vorweg, dann Sorgius, dann Salchow und dann geht es um diesen 4. Platz, beziehungsweise wer hier Dritter wird, der hat dann die Chance, den 4. Staffelplatz zu besetzen, denn einer ist auch an Rafael Miroslav wohl vergeben. Darum prügeln sich Jano Beschnitt, Philipp Peschke, Danny Schmidt, Tobias van Agelen, Lukas Fritzke, Silas Beeth, Sven Schwarz, Marius Zobel, also da ist auch die Creme de la Creme und die allergrößte Prominenz im Wasser unterwegs. Prominenz ist auch das Stichwort für den 4. und letzten Wettkampftag am Sonntag, sprich, es ist so ein bisschen das Festivalende, ja, wir werden dann dort in die Schwimmhalle kommen, alle, die wir mit Media und Fotografen zu tun haben, die Augen werden ein bisschen tiefer hängen. Das wird dann alles etwas anstrengend, auch für die Sportlerinnen und Sportler, umso wichtiger vielleicht von außen da richtig Lärm und Radau zu machen. Und die Möglichkeit gibt es unter anderem über die 200 Meter Brust, 200 Rücken, 1500 Freistil Männer, 800 Freistil Frauen, sowie die 50 Delfin und die 50 Meter Freistil. Und wir fangen langsam an. Nicht nur, weil die 200 Meter Brust das schwimmgeschwindigkeitsmäßig langsamste Rennen an diesem Tage sind, sondern weil die 200 Meter Brust auch jetzt nicht so den unbedingten Spannungsbogen bieten. Marco Koch, dazu haben wir letzte Woche schon mal alles gesagt mit all den Entwicklungen und all den über die Jahre hinweg dort mal betrachtet. Ich bin gespannt, was hier in Berlin noch geht. Sage ich ganz ehrlich, bin da völlig wertfrei vorneweg, freue mich über alles, was kommt und alles, was in Richtung 2 Minuten 10 irgendwo geht, wäre für mich schon ein absolutes Highlight. 2:09:68 ist die Quali-Norm. Man soll nicht aufhören, an Wunder zu glauben, aber nichts anderes wäre das in meinen Augen. Kein Lukas Mazerat, klar, wegen der Krankheit, wegen dem Trainingsausfall, hatte eigentlich rund um Doha um die WM angekündigt, ey, 200 Brustquali machen wir, ist jetzt auch klar, warum sein Name dort im Meldeergebnis fehlt. Außerdem startet Melvin Imodu, immer mal schön so einen Edelsprinter über die lange Strecke zu sehen, zusammen mit dem mit der Brustzukunft Emilian Holland, Kenneth Bock, Mathis Schönung und Zubey Biltav. Bei den Frauen gibt es auch reichlich talentierten Nachwuchs über die 200 Meter Brust. Es ist eine Emma-Luise Breuer, eine Leni Wendrich und eine Hanna Schneider, die mit überzeugenden Bestzeiten am Wochenende zu glänzen wussten und jetzt hier mit Kim Herkle, Bente Fischer und Lena Ludwig um die Medaillen und um vordere Platzierungen kämpfen. Letztes Jahr eines der Rennen gewesen, das für mich den größten emotionalen Benefit hatte mit dem Duell von Kim gegen Bente, auch mit Kims Geschichte, die alles dahinter steckt, könnte dieses Jahr ein Dreikampf werden zwischen, wie gesagt, Kim Herkle, Bente Fischer und Lena Ludwig. Lassen wir uns einfach überraschen, was da kommt und genießen wir möglicherweise dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, was da ist. Denn nichts anderes wird es auch über die 200 Meter Rücken der Männer geben. Es ist Cornelius Jahn gegen Lukas Mertens gegen Christian Diener. Und Lukas Mertens, bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob er die Strecke wohl schwimmt. Ich gehe von dem Bauchgefühl hier davon aus. Er hat am vergangenen Wochenende die Olympianorm unterboten. 1:56:18 war eine richtige Hausnummer und blieb damit nämlich nur 0,3 über dem deutschen Rekord von 2012. Und das heißt, über die 200 Meter Rücken ist die Situation gerade ganz genauso wie über die 100 Meter Rücken. Einen Normerfüller gibt es schon, damit theoretisch nur noch ein weiterer Platz für den Einzelstart frei, der jetzt zwischen Cornelius Jahn und Christian Diener ausgeschwommen wird. Davon ausgesehen, dass bei beiden nicht glaube, dass sie die 1,56 Mitte schwimmen können. 1,58,0, 1,58,5 waren ihre Zeiten in Eindhoven gewesen. Christian Diener, mal gucken, der hat schon einiges hinter sich da, wenn es in den Sonntag reingeht. 100 Rücken, 200 Lagen, 50 Rücken sind seine Starts, die er hat. Cornelius Jahn wiederum braucht nur eine halbe Sekunde irgendwo zu finden. Und die Frage ist aber, woher soll die kommen? Kann es eine etwas bessere Renntaktik geben? Kann es mehr ausgeruht sein? Kann er besser getapert und vorbereitet sein auf diesen Wettkampf in Berlin, auf das generell etwas schnellere Becken? Und was machen dann eigentlich die Nerven mit einem, wenn man weiß, ey, jetzt liegt das Geld auf dem Tisch, jetzt entscheidet sich, wie erfolgreich diese Saison wird. Ebenfalls mit dabei Ole Braunschweig und Cedric Büssing in der Summe. In meinen Augen ein überraschend starkes Teilnehmerfeld über die 200 Meter Rücken. Das war vor einem halben Jahr so in der Form tatsächlich noch nicht abzusehen. Umso schöner ist es, sich hier mit den Teilnehmenden zu freuen und vielleicht sogar mitzufiebern. Die 200 Meter Rücken der Frauen bieten einen Blick in die Zukunft. Lise Seidel mit 2 Minuten 13 führt die Meldeliste an. Dahinter die erst 15-jährige Mira Helget. Maja Werner soll schwimmen. Kylie Wilhelm ist dabei. Lina Krüger ist dabei. Noelle Benkler ist dabei. Und dazwischen die beiden, man möchte es fast schon sagen in diesem Zusammenhang, alten Damen, Laura Riedemann und Jennifer Pietrasch, die hier Edelmetall und deutsche Meistertitel einsammeln wollen. Es folgen die 1500 Meter Freistil, über die haben wir wahnsinnig viel gesprochen, über die deutsche Elite im Langstreckenschwimmen. Jetzt geht es darum, Taten zeigen zu lassen, Taten für sich sprechen zu lassen. Es sind genug Worte gewechselt, es ist der Dreikampf von Sven Schwarz gegen Florian Wellbrock gegen Oliver Clement. Flo hat das Olympiaticket schon sicher, damit bleibt das Duell Olli Clement gegen Sven Schwarz übrig. Sven mit 14:47 aus Eindhoven, deutlich unter der Norm gewesen. Was Olli kann, wissen wir nicht, schwamm die 1500 Freistil am vergangenen Wochenende nicht. Überraschenderweise ist auch Henning Mühlleitner gemeldet. Ein für mich zumindest, weiß ich nicht, ob er es wollte oder ob das von irgendwo anders herkommt. Der Sonntag endet nicht, aber zumindest was das Hin- und Herschwimmen angeht, denn bei den nächsten Strecken geht es nur noch um das Hin, endet mit den 800 Meter Freistil der Frauen. Leonie Mertens hier im Wasser. Frage ist natürlich, wie sieht es mit der Kraft aus nach den langen Wochen? Am vergangenen Wochenende hat es bei dir 800 Meter Freistil nicht mehr für die Norm gereicht. Auch hier stehen die wieder am Ende des Wettkampfprogrammes. Gucken wir mal, ob die Einteilung vielleicht etwas besser ist und vielleicht fallen die 200 Meter Freistil auch diesen 800 Meter Freistil zum Opfer. Motivation völlig klar. Wird nicht das Problem sein. 8:26.7 ist die Normzeit, die es zu unterbieten gilt. Und das ist 5 Sekunden schneller als am vergangenen Wochenende. Und darum wird es hier einzig und allein gehen. Kommen wir zu den 50 Meter Strecken. Delfin bei den Männern und bei den Frauen. Luca Armbruster wieder unterwegs. Geht's für ihn Richtung deutscher Rekord? Das ist ja die Frage, die wir hier haben. Vergangenes Jahr aufgestellt. Kann der vielleicht noch etwas schneller werden und erstmalig erstmalig unter der 23-Sekunden-Marke liegen. Bei den Damen gesellt sich eine Lara Anna Vandenhirtz in die Konkurrenz, und zwar als drittschnellst gemeldete. Das ist vor allen Dingen deshalb bewundernswert, weil sie mit ihren erst 14 Jahren hier bei diesen deutschen Meisterschaften auf dem Startblock stehen wird. Eine Clara Sophie Beierling hat am Wochenende schon gezeigt, wie schnell sie Delfin schwimmen kann. 27,2 war sie dort, 27,5 ist sie jetzt gemeldet. Die Zeit stammt aus dem Dezember 23, da geht bestimmt auch noch etwas. Deutlich vorneweg jedenfalls sind Anna-Maria Börstler und Angelina Köhler, jeweils mit knapp einer Sekunde Vorsprung, also Köhler eine Sekunde schneller als Börstler und die wiederum eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes. Und damit kommen wir zum letzten und schnellsten Rennen dieser Woche und zur letzten und schnellsten Quali-Möglichkeit für die verschiedenen Höhepunkte. 50 Meter Freistil, Splash and Dash zum Abschluss. Joscha Salchow gegen Artem Selin gegen Ole Mats Eider. Wie schon angekündigt, es ist kein Spezialist dabei, außer Artem Selin. Und ich bleibe dabei, wenn hier eigentlich einer die Chance hat, die Norm zu unterbieten, dann ist es Artem. Ihm fehlen bisher nur 3 Zehntel zur Norm. Und wenn ich schon die Frage aufstelle, wo Cornelius Jahn eine halbe Sekunde finden will über 4 Bahnen Rücken, dann ist hier die Frage völlig gerechtfertigt, wo sollen eigentlich nochmal 3 Zehntel auf nur 50 Meter Freistil herkommen. Es wird ein absolut, absolut perfektes Rennen benötigt, um die Norm von 21,96 zu unterbieten. Alle drei sind hier vielleicht in the mix, könnten aber auch alle drei scheitern. Und dann haben die Frauen die Ehre, den Wettkampf zu abzuschließen über die 50 Meter Freistil. Und hier könnte es einen richtigen Knaller geben, denn Jessica Felsner, vergangenes Wochenende, 24,88 in Berlin. Das ist völlig untergegangen in all diesen herausragenden Olympia-Quali, deutscher Rekord, deutscher Jahresrekordleistungen. Diese 24,88 am Wochenende war richtig, richtig flott und zwar so schnell wie seit Jahren nicht mehr von ihrer Seite. Verzichtete daraufhin auch auf die 100 Meter Freistil, um Kraft zu sparen. Und da war vermutlich schon mal völlig klar, da geht noch was. Aus dem Hinterhalt wartet Nina Jazzi mit 25.00 aus dem Dezember in 25.10 in Eindhoven deutschen Jahrgangsrekord geschwommen. Auch der dürfte hier wohl fällig werden und damit die EM-Quali nochmal unterstrichen werden. Zwischen Dezember und jetzt liegen 4 Monate Training der Spritzigkeit, der Grundschnelligkeit, der Explosivität und der Perfektion. Ich bin gespannt, was da ins Wasser kommt. Außerdem dabei Juliana Bokschka, Nina Holt, Nele Schulze, Nika Steigerwald, Selina Springer, Lena Sophie Bauer und Clara Sophie Beierling. Das könnte ein richtig, richtig schöner, spannender Abschluss geben, nicht nur um die Medaillen, sondern auch um eine Olympia-Qualifikation. Und ehrlich gesagt, kann ein Ende dieser 4 Festtage eigentlich schon gar nicht sein. Also es sind wirklich 96 Stunden hochklassige Schwimmunterhaltung, die uns hier erwarten. Und ich kann es eigentlich ehrlich gesagt kaum erwarten, das Ganze live am Beckenrand zu erleben. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaltet ein. Ich hoffe, es gibt einen Livestream von Seiten des DSV, der hier angeboten wird. Denn das wäre zumindest das Mindeste, was man den Sportlerinnen und Sportlern hier an Ehre und Anerkennung zuteilkommen lassen kann. Jetzt habe ich ganz am Anfang vor ungefähr 80 Minuten mal angesprochen, dass es dieses Feedback-Sandwich gibt. Was Positives, was Negatives und mit was Positivem aufhören. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, das war ja alles nur positiv. Wo ist denn das Negative? Und das Negative kommt jetzt. Und das Negative ist richtig, richtig beliebiges Schimpfwort einfügen. Richtig, richtig. Also Es ist ein Skandal, der einen fassungslos zurücklässt. Und zwar geht es um Dopingenthüllungen von der ARD-Doping-Redaktion in Zusammenarbeit mit der New York Times, die am vergangenen Wochenende publik geworden sind. Die Situation, was ist passiert? Ich nehme euch mal ein bisschen mit und vielleicht auch in den Kontext dessen, worum es hier eigentlich geht. Es ist das Frühjahr 2021. Wir erinnern uns dunkel zurück. Es ist 3 Jahre her. Covid, Corona hat die Welt immer noch in der Hand. Die Olympischen Spiele in Tokio stehen vor der Tür, sind schon einmal verschoben worden, werden ohne Zuschauer stattfinden, um ein weltweites Verbreiten der Seuche zu vermeiden. Das heißt, die Menschheit darbt so ein bisschen und freut sich auf Sportwettbewerbe, auf positive Erlebnisse, ja, Brot und Spiele im Großen und Ganzen. Und China ist ja nun geografisch auch ziemlich nah dran an Japan. Das heißt, zur besten Fernsehzeit findet das größte Sportevent der Welt statt und Sport ist immer eine identitäts- und sinnstiftende Geschichte oder Veranstaltung für eine gesamte Nation. Das sehen wir, wenn hier Fußball-EM oder WM ist, wir alle auf einmal die Deutschlandfahnen rausholen. Nichts anderes ist es in jedem anderen Land der Welt. Und China als sportlich, politisch, wirtschaftlich aufstrebende Weltmacht sieht da natürlich Potenzial, sich ins rechte Licht zu rücken. Und das Schwimmen verteilt die meisten Medaillen. Das heißt, da ist immer die Gefahr gegeben, wer gute Schwimmerinnen und Schwimmer hat, der rückt automatisch sehr weit nach oben im Medaillenspiegel. Und das wiederum kann man natürlich super verkaufen, egal wie man jetzt ist, Politiker und bla bla. Es ist also ideal, viele Medaillen zu gewinnen, um positive Presse zu bekommen und in besser Fernsehzeit zu überzeugen. Und was ist jetzt passiert in diesem Frühjahr 21? Insgesamt 23 chinesische Schwimmerinnen und Schwimmer wurden Anfang 2021 positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet. Unter diesen Schwimmerinnen und Schwimmern, die dort bei einem chinesischen, mehr oder weniger lokalen Wettkampf getestet worden sind und wo der Test positiv ausgeschlagen ist, war dann unter anderem der spätere Goldmedaillengewinner Wang Shun, Goldmedaillengewinnerin Shang Yufei, Qin Haiyang war auch mit dabei. All die sind positiv getestet worden. Die Liste dieser 23 Namen liest sich so ein bisschen wie das Who is Who des chinesischen Schwimmsports. Und das allein ist schon ziemlich spektakulär und für, ich stelle es jetzt mal in den Raum, für ein Land, das sich über den Sport definieren möchte, in wenigen Monaten der absolute Super-GAU. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn Trimetazidin überhaupt? Was macht das denn so? Warum kriegen die Sportlerinnen und Sportler das vielleicht verabreicht oder warum steht es überhaupt auf der Anti-Doping-Liste? Und Trimetazidin wird häufig nachgewiesen bei Ausdauer- und Kraftsportlern. Ist also etwas, was die Ausdauerleistungsfähigkeit steigert und was das Kraftsport, den Muskelaufbau unterstützt. Und beide Komponenten scheinen im Schwimmen durchaus sinnvoll. In der Summe ist es ein Herzmedikament, das verabreicht wird, ist allerdings in Deutschland und unter anderem auch den USA nicht zugelassen, weil die heilende Wirkung gar nicht nachgewiesen ist, dafür aber die Nebenwirkungen so sehr sind, also man sagt, ey, das können wir nicht guten Gewissens zulassen. Das jedenfalls ist jetzt der Stoff, der dort bei den 23 Schwimmerinnen und Schwimmern im Blut nachgewiesen wurde. Und das ist nicht gut. Also da haben wir schon richtig einen Case, da haben wir schon richtig einen Fall. Aber jetzt wird's noch wilder. Denn die Shinada, die chinesische Anti-Doping-Agentur, hat die Tests damals durchgeführt und hat die positiven Befunde festgestellt. Das ist auch deren Aufgabe, das sollen sie auch tun. Anschließend hat sie selber Ermittlungen veranlasst, wo denn dieses Mittel, dieses Trimetazidin, hergekommen sein könnte. Und diese Ermittlungen haben sie schon mal veranlasst, ohne irgendjemandem sonst davon Bescheid zu geben, dass es hier positive Tests gab. Zusätzlich hat nicht die Shinada selber diese Ermittlungen durchgeführt, sondern das Ganze vom Ministerium für öffentliche Sicherheit durchführen lassen oder wie es dann bei der Sportschau so schön heißt, eine Behörde mit Geheimdienstbefugnissen. Also da geht nochmal ein bisschen mehr, als so für den gemeinen Polizisten irgendwie möglich ist. Und dann haben die dort rumgeforscht und haben Ermittlungen angestellt und nach einigen Monaten, ich glaube so von 2, 2,5 Monaten spricht man dort, dann herausgefunden, dass die Hotelküche, in der die Sportlerinnen und Sportler untergebracht waren, die war kontaminiert. Und zwar folgende drei Bereiche hat man dort entdeckt, nämlich den Dunstabzug, die Gewürze und den Abfluss. Und jetzt ist die Verkettung so, dass man sagt, ey, an den Gewürzen war dieses Mittel dran, Trimetazidin. Dadurch ist es ins Essen gekommen, dadurch dann auch in die Dunstabzugshaube in den Abfluss beim Abspülen und auch in die Sportler beim Essen. Und das hat man dann so nach 2 Monaten Recherche rausgefunden und den Hergang rekonstruiert. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie weist man denn eigentlich 2 Monate später so ein Mittelchen im Abfluss noch nach? Machen die da nicht sauber? Machen die eigentlich auch die Abzugshaube nicht sauber? Und werden die Gewürze auch nicht alle? Wie ist das eigentlich? 2 Monate sind auch eine lange Zeit, weil zumal in diesen 2 Monaten auch niemand über irgendetwas davon informiert worden ist. Auch die Weltantidopingagentur nicht. Und jetzt kommt die richtig große Merkwürdigkeit. Jetzt kommt der Punkt, wo es, also spätestens da kann man eigentlich nur noch kriminelle Ideen unterstellen. Nach diesen 2 Monaten, nachdem also die Ermittlungen durch waren und man von chinesischer Seite eine Geschichte hatte, wie das ganze Dopingzeug in die Sportler gekommen ist, wurden die positiven Testergebnisse ins ADAMS, das ist so ein weltweites Meldesystem für Dopingvergehen eingetragen oder für Dopingtests eingetragen. Man begründete die Verzögerung damals dann wegen einem möglichen Corona-Ausbruch. Und eigentlich sehen die Anti-Doping-Richtlinien etwas ganz anderes vor. Dort heißt es nämlich, wenn ihr einen Dopingverstoß, einen positiven Dopingbefund feststellt, dann sind folgende 3 Schritte unbedingt auf jeden Fall zu unternehmen. Zuallererst mal sind die betroffenen Sportlerinnen und Sportler zu suspendieren. Erstmal unabhängig davon, ob sie schuldig sind oder nicht, ob sie etwas eingenommen haben oder nicht. Die sind zu suspendieren, vor allen Dingen zum Schutz anderer Sportlerinnen und Sportler vor einem irregulären Wettbewerb. Dann müssen als zweites die Ergebnisse veröffentlicht werden. Es muss also eine Public Announcement, eine Veröffentlichung stattfinden, wo drin steht, ey, wir haben hier positive Tests von bababab, so und so. Das hat nicht stattgefunden von Seiten der Shinada. Und dann als drittes gilt es, die Wettkampfergebnisse des fraglichen Wettkampfes, bei dem der positive Dopingtest aufgetreten ist, gilt es, diese Wettkampfergebnisse abzuerkennen. Und auch das hat nicht stattgefunden. Also da kann man schon nicht mehr viel anders beigehen, als sagen, boah, das ist aber wissentlich passiert. So, das passiert nicht aus Versehen, an 3 Stellen zu scheitern. Dann hat man das Ganze an der Shinada-Seite ins ADAMS eingetragen und damit war die WADA auch informiert. Hat dann der WADA auch einen Brief geschrieben und gesagt, ey, so und so, wir haben schon mal Untersuchungen gemacht, das ist unsere Theorie, so erklären wir das, dass das ins Essen gekommen ist. Und guck mal, bei einigen Sportlern ist das ja auch so ein fluktuierender Wert, der ist mal drüber, der ist mal drunter, der ist mal drüber, der ist mal unter dem Grenzwert. Ey, wenn wir wirklich dopen wollten, dann würde der doch immer da drüber liegen, also das macht doch gar keinen Sinn. Und die WADA hat gesagt, ja, glauben wir, nehmen wir euch ab. Fertig, erledigt der Fall. Die WADA hat an der Stelle keine eigene Untersuchung gemacht, die hat keinen Einspruch angelegt, sie hat das auch nicht veröffentlicht, die Ergebnisse, sie hat keine Wettkampfergebnisse aberkannt, sie hat niemanden vorläufig suspendiert, sie hat den Erkenntnissen der chinesischen Behörden einfach so geglaubt. Und das ist ein absoluter Skandal. Also das ist Cherry on the Topping, das ist Icing on the Cake, das ist Hanebüchen. Das ist das, wo wir jetzt dastehen und sagen, okay, welche Integrität, welchen Glauben haben wir denn an die WADA überhaupt noch, an die Weltantidopingagentur, die eigentlich dafür da ist, ehrliche Athletinnen und Athleten zu schützen vor Betrug, vor Doping, vor Schummel, vor Missbrauch, vor irregulärem Wettbewerb. So, die WADA hat an dieser Stelle einfach gar nichts gemacht. Und dass Trimetazidin nicht einfach nur irgendein Dopingmittel ist, was man vielleicht mal so an den Tisch fallen lässt, wo man sagt, da ist ein THC-Grenzwert vom Cannabisrauchen, ja, okay, ja, passt das nächste Mal auf, dass der nicht so nah an der Dopingkontrolle liegt, bla bla. Es gibt reichlich Gegenbeispiele, denn Trimetazidin, TMZ, wurde auch bei amerikanischen Schwimmerinnen und Schwimmern schon gefunden, gab es auch einige, die gesagt haben, ey, und da wurden all diese Schritte erstmal gemacht, Suspendierung, Untersuchung mit einem späteren Freispruch, wie auch immer, spielt jetzt gerade keine Rolle. Und auch TMZ wurde unter anderem bei Kamila Valieva gefunden, der russischen Eiskunstläuferin. Und die hat damals ein ähnliches Prozedere durchlaufen. Da hat dann die russische Anti-Doping-Agentur gesagt, ja, hier, wir haben da was gefunden, wir haben Untersuchungen gemacht und ja, die ist nicht gedopt, so, konnten wir nichts für, das ist durchs Essen gekommen. Weiß nicht mehr genau, was der Grund war. Und da hat die WADA gesagt, auf gar keinen Fall glauben wir euch das, niemals. Wir machen unsere eigenen Untersuchungen und zerren die 15-Jährige vor den Sportgerichtshof und überhaupt. Und rausgekommen dabei ist jetzt eine Sperre von der WADA für Valieva für 4 Jahre. Und im Gegensatz dazu steht jetzt das Behandeln der chinesischen Schwimmerinnen und Schwimmer, bei denen einfach gar nichts passiert ist. Und an der Stelle endet die Geschichte jetzt auch erstmal mit einem riesigen Fragezeichen für jeden ehrlichen Sportler, für jede ehrliche Sportlerin, was hier von der WADA eigentlich überdeckt wurde, was hier eigentlich von der WADA verschwiegen wurde als kontrollierendes Organ der nationalen Dopingbehörden und als kontrollierendes Organ für Dopingverstöße jedweder Art im Weltsport. Da erwartet man, dass die WADA eine schützende Hand auf die ehrlichen Athleten hält und hat hier genau das Gegenteil getan und hat hier gesagt, oh, okay, kann sein, dass ihr betrogen habt, kann sein, dass ihr bescheißt. Ja, passt schon, wird schon nicht so schlimm sein. Und so funktioniert es nicht. Was ich vielleicht auch noch sagen möchte an der Stelle, das Ganze kommt nur ans Licht, weil die ARD eine Dopingredaktion unterhält. Und der wurde im September 23 der Untersuchungsbericht zugespielt, hat dann entsprechende eigene Recherchen zusammen mit der New York Times angestellt. Und diese Recherchen jetzt im April 24 unter dem Titel Die Akte China veröffentlicht. Ein optimales Beispiel für übrigens unabhängigen Journalismus, der von GEZ-Gebühren mit finanziert wird, den es so sonst mit Sicherheit nicht gegeben hätte. Und vielleicht auch nochmal zum Thema Doping generell und zu Dopingenthüllungen generell in dieser Art. Und da geht es gar nicht darum, wer jetzt vielleicht gedopt hat, ob man den Chinesen dort Vorwürfe macht, die eine Doping-Vergangenheit haben, ob man den Russen Vorwürfe macht, die eine Doping-Vergangenheit haben oder jedem anderen, der vielleicht irgendwie beschummelt im Wettbewerb gegeneinander, Mann gegen Mann beim Schwimmen oder auch sonst wie sich Gewicht in die Boxhandschuhe tut oder ähnliches. Wir sind hier in einem Sportbereich, wo es darum geht, wir haben uns in diesem Sportkontext auf gemeinsame Regeln und Werte festgelegt, an die sich alle halten müssen, um im Wettbewerb starten zu können. Du kannst deine eigenen Regeln und Werte machen, deswegen gibt es 10 verschiedene Boxverbände und beim Wrestling gibt es auch noch 10 verschiedene, hast du nicht gesehen. Es gibt genug Beispiele, wo verschiedene Weltverbände verschiedene Regelauslegungen haben. Auch NBA-Basketball und europäischer Basketball hat unterschiedliche Spielfeldgrößen, unterschiedliche Dreierlinien und noch andere Regelunterschiede. Aber wenn du in diesem Wettbewerb unter World Aquatics, unter WADA-Regularien startest, dann hast du dich an diese Regeln und Werte zu halten. Das ist das Fundament, auf dem unser sportlicher Wettbewerb, auf dem unsere Fairness fußt. Das ist das, worauf wir uns geeinigt haben. Punkt. Dadurch gewährleisten wir Fairness, dadurch gewährleisten wir, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat, dass jeder die gleichen Chancen hat, dass es wirklich darum geht, wer kann sich am besten auf den mit fairen, mit ehrlichen Mitteln auf den Wettbewerb vorbereiten, wer hat vielleicht auch das größte Talent, wer hat die größte Arbeitsethik, all diese Sachen. Und das wird mit Füßen getreten, wenn wir Einzelnen oder einer Gruppe von Schummlern erlauben, diesen Wettbewerb zu torpedieren. Wer das missachtet, der verabschiedet sich einfach von diesem gemeinsamen Spielfeld. Das kannst du tun. Du kannst dich zu Tode dopen. Das kannst du von mir aus machen. Aber dann tut es nicht im Rahmen der Olympischen Spiele, wo es um Fairness geht. Das tut es nicht im Rahmen von Weltmeisterschaften, wo es um Fairness und gemeinsames Sporttreiben und Messen von Leistungen geht. Mach das mit anderen, die von mir aus, wie auch immer, welche Mittel die nehmen dürfen. Das gilt nicht nur für den Sport, diese Geschichte. Das kann man auch noch weiter ausweiten auf die Gesellschaft im Ganzen. Es gibt gemeinsame Regeln und Werte, die dafür sorgen, dass man sich auf einem gemeinsamen Spielfeld befindet. Und das ist hier einfach mit Füßen getreten worden. Das ist nicht, abgesehen von den ganzen Chancen, ja, es ist ein Neuntplatzierter, der nicht im Olympiafinale stehen darf, der seinen Traum nicht verwirklichen kann, es ist jemand, der keine Medaille gewinnt, es ist Preisgelder, die da dranhängen, es ist viel Monetäres, was dort dranhängt, es ist wahnsinnig viel Ehre, die dort dranhängt, es ist wahnsinnig viel Glücksgefühl, was dort dranhängt, was diesen Sportlern und Sportlerinnen durch Schummeln verwehrt wird. Und das ist etwas, wo wir entschiedenst dagegen sein müssen, wo wir ganz klar machen müssen, nein, nicht hier, nicht in diesem Rahmen, nicht an diesem Ort. Und das ist eigentlich das, was hier dahinter steckt. Und das Ganze wurde dann nicht beschützt von der Agentur, die eigentlich dafür da ist, das Ganze zu schützen. Und das treibt einen Keil in die Sportwelt. Das wird wahnsinnig, wahnsinnig lange nachhallen. Das Echo in den Sportverbänden, in den Medien ist gigantisch, gigantomanisch. Das haben sich quasi alle genötigt gesehen, eine Veröffentlichung, ein Statement dazu abzugeben. Das ist schon wirklich außergewöhnlich, dass man hier so einhellig dafür eintritt. Die WADA mit ihrem Sprecher macht absolut gar keine gute Figur. 0,0. Wenig auf Argumentation. Es ist viel dann gleich so ein Argument ad hominem, also gegen die anderen Institutionen, gegen die anderen Sprecher, gegen die anderen zwischen dem amerikanischen Schwimmverband und der WADA geht es da gerade hin und her. Und macht dort absolut keine gute Figur. Das wird noch richtig, richtig lange nachhallen. Und ich befürchte fast, dass tragischerweise auch die kommenden Olympischen Spiele unter diesem Stern mitstehen werden. Wir werden uns damit noch eine ganze Weile auseinandersetzen, aber das Statement ist klar. Wer beschummelt, gehört nicht in diese Sportwelt. Punkt. Die Entscheidung, wer schummelt und wer nicht, die müssen andere treffen. Die liegt nicht bei mir. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht mein Fachbereich. Ja, das müssen andere. Und darauf muss ich mich verlassen können. Und dieses Verlassen können, dieses Vertrauen, das ist das, was hier gerade mit Füßen getreten wird. Und Vertrauen aufzubauen ist schwer. Vertrauen zu zerstören ist verdammt einfach, wie wir gerade sehen. Punkt. Möchte da an der Stelle nicht mehr viel mehr sagen, weil es viel mehr auch nicht zu sagen gibt. Ich möchte stattdessen mit etwas Positivem enden und den Wettkampfausblick geben auf die deutschen Meisterschaften ab dem 25. April bis zum 28. in Berlin. Ich habe richtig Bock drauf, ich habe richtig, richtig Lust drauf, dort hochklassige, schnelle Wettbewerbe zu sehen, die Elite, nicht nur die offene Klasse-Elite, sondern auch die Nachwuchs-, die Jahrgangselite am Start zu sehen, wofür sie gearbeitet haben, was sie zu leisten imstande sind, wie schnell sie durchs Wasser flügen können. Und das wird wahnsinnig spannend. Ich will die Emotionen sehen, ich will Sportlerinnen und Sportler sehen, die vor Freude weinen, die schreien, die Hände nach oben recken. Es wird tragischerweise auch dazu gehören, dass einige verlieren werden und an ihren Träumen zumindest temporär scheitern werden. Auch das gehört dazu. Und all das ist das, was es hier ausmacht und was diesen Wettkampf, glaube ich, so unfassbar spannend und intensiv machen wird. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich ja in der Halle oder davor. Freue mich immer über Grüßen. Ansonsten, nächste Woche gibt's dann die Auswertung dazu. Folgt den Social-Media-Kanälen. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Bleibt gesund, frohes Schwimmen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao.